Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen Visite und Vision – Medizin im Gespräch mit Dr. T und Mr. F.
Heute sprechen wir über ein Thema, das niemand will, aber viele brauchen – ein neues Knie. Oder wie mein Orthopäde es mal sagte, wenn es knackt, knarzt und kracht, ist es Zeit für ein Gespräch. Aber keine Sorge, heute wird nicht gemeckert, sondern geklärt. Und zwar mit einem absoluten Profi. Unser heutiger Gast ist jemand, der weiß, wie man Kniegelenke rettet, ersetzt und ganz wichtig, wieder Vertrauen schenkt. Dr. Med. Manuel Köhne ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, zertifizierter Kniespezialist der Deutschen Kniegesellschaft, ausgebildeter Arthroskopeur, leitender Operateur an der OCM-Klinik in München und wie man so schön sagt, ein Mann, der lieber Knie ersetzt, als Probleme schönredet. Mehr als 2500 Operationen, über 800 Knieendoprothesen, ein OP-Plan, der straffer ist als so manches vorderes Kreuzband und eine Patientinnen- und Patientenliste, auf der sich alles tummelt. Vom Spitzensportler über die Wanderbegeisterten bis zum Senior, der sagt, ich will noch tanzen, keine Treppen zählen. Besonders spannend, Dr. Köhne weiß nicht nur, wie das Knie funktioniert, er weiß auch, wie es sich anfühlt, wenn es plötzlich nicht mehr funktioniert. Denn ja, selbst ein Kniespezialist persönlich hat es einmal das Bein weggegrätscht. Beim Aussteigen aus dem Auto auf einem vereisten Parkplatz an der Talstation. Was für andere ein harmloser Moment war, wurde für ihn zum medizinischen Ernstfall. Ein komplexer Meniskusriss mit zusätzlichem Knorpelschaden. Ausgerechnet im eigenen Knie. Was danach kam? MRT, OP, Reha. Und die Erkenntnis? Dass Patientinnen und Patienten verstehen, nicht nur durch Fachwissen entsteht, sondern manchmal auch durch ein ganz persönliches Humpeln. Heute sprechen wir mit ihm über, wann das Knie wirklich durch ist, was moderne Prothesen können und was nicht, warum OP nicht gleich OP ist und die Technik nicht alles und wie man Menschen wieder in Bewegung bringt, körperlich und mental. Und wer bis zum Schluss dranbleibt, erfährt vielleicht auch, ob man mit einem künstlichen Kniegelenk eigentlich wieder Skifahren kann und ob man danach besser parkt. Ich freue mich riesig, dass er heute hier ist, als Mediziner, Mensch und Mann mit Humor und Haltung. Herzlich willkommen, Dr. Köhne. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen Visite und Vision Medizin und Gespräch. Ich habe ihn gerade auf dem Parkplatz mit, da ist ja der Kniepapst begrüßt. Hallo, Dr. Köhne.
Hallo. Ich freue mich für die Einladung.
Es freut mich echt total sehr. Warum Kniepapst? Warum sage ich das so locker und schlockig? Wir haben in der Fachwelt tatsächlich mal ein bisschen rumgefragt und auch über die Grenzen Deutschlands hinaus. Und da kam, wenn Endoprothetik, dann Dr. Köhne immer zum Vorschein. Deswegen freut es mich heute, dass Sie heute für unsere Zuhörer da sind und vielleicht mal mehr Einblick geben, was eigentlich hinter so einer Knieendoprothese steckt und da vielleicht mehr Aufklärung schaffen. Herr Dr. Köhne, fangen wir erstmal ganz locker und flockig an. Also, es gibt ja die Orthopädie. Dann gibt es in der Orthopädie sehr viele Gelenke. Und dann speziell das Kniegelenk. Wie kam es dazu und was hat Sie ganz speziell zum Kniegelenk geführt?
Also es ging eigentlich schon sehr lange zurück, dass ich Sportorthopäde werden wollte. Und da musste ich erstmal für mich definieren, was ist denn überhaupt die Sportorthopädie? Und das ist ja ganz klar, natürlich zum einen die Versorgung der Sportler und zum anderen natürlich die Verletzung von den sportorthopädischen Erkrankungen. Und da habe ich insbesondere immer schon als Leistungssportler interessiert, was ist mit den Sportlern. Nachdem ich Skifahrer bin, wusste ich auch damals schon, dass Skifahren sehr gefährlich ist für das Kniegelenk. Und dann dachte ich mir als junger Arzt, es wäre doch sicher spannend, irgendwann mal im Profi-Skisport eine Rolle zu spielen. Und habe mir damals dann Idol Otto Münch genauer angeschaut und habe seine Praxis schon im Auge gehabt, schon während des Studiums. Und dann war mir klar, das Kniegelenk wird mein Gelenk werden. Und das ist schön übersichtlich, es ist komplex und es ist ein Sportlergelenk.
Auf jeden Fall sehr interessant, was Sie Herr Dr. Münch nennen. Der ist tatsächlich ja bekannt gewesen, auch über die Grenzen hinaus. Zum Knie. Wirklich toll. Ich finde es immer wieder schön zu hören von unseren Gästen, dann, wenn sie beschreiben, warum, wieso, weshalb. Und wenn man es paar Jahre schon in der Orthopädie-Welt tätig war, dann weiß man, ah, okay, das ist der und dass es tatsächlich große Namen sind. Was fasziniert Sie dann an der Kombination aus menschlicher Präzision und individueller Patientengeschichte?
Also fangen wir mal den ersten gerne an, die menschliche Präzision. Das wird bei mir, würde ich sagen, perfekt, weil ich war immer schon sehr, sagen wir mal, präzisionsverliebt, auch schon als junger Mensch, als junger Mensch, und habe mir damals überlegt, wenn ich was mache, dann möchte ich es besonders gut machen. Und das war auch so der Weg, den ich in den ersten Jahren in Medizin vermisst habe. Und man wird ja nach dem Studium ziemlich schnell ins kalte Wasser geschmissen. Und da war es so, dass ich in den Jahren der Ausbildung, bei den Unfallchirurgie in den ersten Jahren, sehr oft mit Situationen konfrontiert war, die ich nicht hundertprozentig beherrschen konnte. Und da war nicht richtig glücklich am Ende. Und dann bin ich gedacht, man muss sich einfach auf eine Kleinigkeit spezialisieren und dann auch präziser arbeiten zu können und dann den Patienten und den Verletzten noch viel besser versorgen zu können. Und das ist mir eigentlich relativ gut gelungen, dann auf diesem Weg sehr früh schon zu fokussieren und dann einfach zu überlegen, eine Sache raussuchen und dann ganz früh anfangen, sich mit dieser zu beschäftigen. Das hat sich bei dir auch in der Medizinwelt in allen anderen Bereichen komplett etabliert. Wir waren damals in meiner Zeit, Studium, war es noch nicht so etabliert, kam es aus Amerika. Da waren die ersten großen medizinischen Versorgungszentren in Deutschland, die entstanden dann so Anfang der 2000er. Und das haben wir extrem in die Karten gespielt. Und da waren wir ganz klar, erst kommt die breite Ausbildung, dann kommt die Präzision.
Ist auf jeden Fall wirklich eine beeindruckende Geschichte, die Sie auch darstellen, auf wie sich das entwickelt hat. Das wissen viele ja gar nicht. Auch nicht wir aus Deutschland waren nicht immer die Vorreiter von allem in der Medizin, auch wenn das immer wieder mal so genannt wird. Herr Dr. Pien, jetzt haben wir ja im Intro schon ein bisschen gehört. Es gab ja leider einen Moment im Januar, der nicht so toll war. Sie hatten ja selbst eine Knieverletzung und mussten operativ versorgt werden. Hat das Ihre Perspektive verändert? Hat das eine andere Sichtweise gegeben auf das gesamte Konstrukt, auch Knie im Speziellen?
Also ich glaube, das war wirklich eine der prägendsten Momente für mich als Mensch persönlich, für die Familie, aber auch für meine medizinische Laufbahn. Ich bin jetzt seit 15 Jahren Kniespezialist und hatte bisher wirklich tolle Knie. War nie was, habe eigentlich wirklich jegliche Operation gehen können, wurde auch überhaupt noch nie operiert. Und dann kam dieser Moment und ich wusste damals, wenn es kommt am Knie, dann bist du natürlich gut versorgt, aber so wird nicht kommen, weil du passt ja auf dich auf. Ich habe ja genug gelernt über die Vorbeugung, die Vorsorge. Leider kam es ja noch, wie Sie schon gesagt haben, auf diese Eisplatte, minus 10 Grad. Die Geschichte war wirklich im Nachgang auch klar, dass das so passiert. Ich hatte einen Patienten aus Hollywood operiert am Freitag und bin dann am Freitagabend zu mir ins Ferienhaus ins Zillertal mit meinem besten Kumpel. Waren wir dann Skifahren den ganzen Samstag und ich bin extra noch die Gondel nach unten genommen, weil ich wollte mich nicht auf der Talabfahrt verletzen, wie man ja weiß und meinen Patienten jeden Tag sagt, wenn du ausgepowert bist und vielleicht ein bisschen müde und das war so, ich habe schlecht geschlafen, war doch nervös, dass alles perfekt läuft bei dieser besonderen Person. Und dann war eben die Verletzung und dann waren ganz viele Sachen laufen in den ersten Sekunden ab. Zum einen war es so, mir hat das Bein weggezogen, meine Tochter war noch mit dabei hinter mir und ich habe am Anfang gar nicht realisiert, es haben Patienten schon oft beschrieben, dass das unheimlich schnell geht zu einem Unfall und das war in der Tat so, das war eine Millisekunde und da lag ich schon und da dachte ich mir, wahrscheinlich wird es das Kreuzband sein, weil das ist einfach das Häufigste und dann lande ich zu meinem Knie und dann spüre ich da eben die Kniescheibe, die aus dem Gelager gerutscht war und seitlich war und musste ich die erstmal wieder reinbringen und so weiter und so fort und das sind so Momente, die haben für mich natürlich sehr viel verändert, weil ich sofort in dieser Sekunde vom Kniearzt zum Kniepatienten wurde. Und das war einerseits als Unternehmer entscheidend. Ich habe in den ersten Sekunden schon gedacht, wie geht es? Das ist meine Hauptsaison. Ich habe in der Woche ungefähr 30 bis 40 Knieoperationen auf dem Programm. Und ich wusste gar nicht, wie soll ich überhaupt die nächsten Wochen schaffen, Hauptsaison. Und dann waren so andere sagen, ja, was machen wir jetzt, OP oder nicht OP? Und für mich war vollkommen klar, ich versuche jetzt zumindest, mich 1 oder 2 Meter über mich am Boden zu setzen und zu überlegen, was hätte ich mir jetzt empfohlen? Und da war eigentlich vollkommen der Weg klar. Schnell versuchen, das Knie abzuschwellen, schnell Erstmaßnahmen und dann haben wir alles in die Wege geleitet. Wenige Tage später die Operation, keine Sekunde überlegt, den besten Mann dazu ausgewählt. Ich sage immer, der viel macht, der weiß auch viel. Und da war mir klar, bei uns im OCM, der meist Erfahrung hat von der Fallzahl und elegantest operieren kann, ist der Professor Niemeyer. und der hat schon meine Frau operiert bei der gleichen Erkrankung vor einigen Jahren. Also war auch da schon klar klinisch erprobt, dass in der Familie Köhling die Knie nach so einer schweren Verletzung auch wieder werden. Insofern jetzt und jetzt einer der prägendsten Momente, außer natürlich meine Eltern, meiner Frau und meinen ganzen Freunden, die schon gemerkt haben, das hat mir ziemlich die, wie man so sagt, die Füße unter dem Boden weggezogen, war eigentlich der Sportdirektor Wolfi Meier. Den habe ich dann mitgezahlt, Wolfi, jetzt haben wir ein Riesenproblem. Wir brauchen jetzt alle Spezialisten. So machen wir es einmal immer. Wenn ein Star verletzlich verletzt bei uns in der Mannschaft, dann setzen wir uns an einen runden Tisch. Und wenn ich ihn anrufe, weiß er schon, oh je, wer ist es, hat er gesagt. Und wer ist es? Dann habe ich gesagt, Wolfi, ich. Und dann hat er gelacht. Und dann hat gesagt, das kann es nicht sein, macht keine Witze und sowas. Dann habe ich gesagt, doch, leider hat es mich jetzt verletzt. Bin zwar keiner der Stars, aber ich weiß, der braucht mich im Winter tagtäglich. Und deshalb haben wir dann sofort uns hingesetzt und gesagt, ich sage sogar eins, und der ist immer gut drauf und hat immer einen guten Satz parat. Du wirst das wird dich weiterbringen als Arzt, weil du wirst jetzt noch besser verstehen, was die Patienten da durchleben. Und vielleicht bist du eh schon ein super Arzt, aber du bist vielleicht bist du noch ein Stück empathischer und musst es dir nicht vorstellen, sondern du denkst einfach an deinen Moment. Und genau so kam es. Ich bin ja wirklich dann schon nach 10 Tagen mit der OP gestanden, mit unterzwischen OPs, Physiotherapie, am Abend Physiotherapie, alles an Medikamenten, das es gibt. Und wollte einfach nicht meine Patienten dann im Stich lassen. Und wir haben das gut hingekriegt. Und seitdem erzähle ich diese Geschichte mindestens einmal am Tag einem Patienten. Und das gibt denen immer so ein Schmunzeln, meinen Patienten. Und die sagen dann, Mensch, der Doc, der weiß ja auch, was hier los ist. Und ich glaube, seitdem haben wir noch engeres Vertrauen zu ihm.
Ich glaube tatsächlich auch, dass das dazu, wie Sie es erzählen, für die Patienten schon so ist, hey, der versteht jetzt ganz genau, was da bei uns los ist, was da wirklich passiert oder wie schnell es auch passieren kann in die Situation auch diese ganze Phase mit Abschwellen und dem Bereich. Gab es denn danach auch gleich Mails von Ihren Sportlern, die gesagt haben, oh nee, der Doc fällt aus?
Ja, gab es ganz viele. Also wir haben, kurz vorher war unser ehemaliger Vize-Weltmeister Alex Schmidt versorgt worden, wenn mir kurz vorher war. Marin Bogner war Sigi Holzmann und dann gab's, ich bin ja ein bisschen in der Social Media aktiv und ich denke, das ist nicht wichtig, nicht unwichtig in der Sportwelt, vor allem auch für Patienten. Und habe ein Unternehmen zusammen mit meinem 8-Praxis-Vater mit knapp 200 Leuten. Und wir sind natürlich immer versuchen, uns auch in der Öffentlichkeit zu zeigen und auch gute neue Leute zu akquirieren. Und insofern habe ich dann einen kleinen Post gemacht von mir aus der Klinik, dass jetzt ich der Patient bin. Und da kamen wirklich unglaublich nette, vielzählige von meinen ganzen ehemals operierten Athleten, Spitzenathleten. Und da gab es jetzt auch, oder es gibt nach wie vor die Idee, dass wir diesen Herbst zusammen Skifahren gehen. Alexander Schmidt, Sebi Holzmann und ich. Natürlich brauche ich länger, natürlich fahre ich langsamer als die Ski. Aber ich glaube, es gibt mir und dem allen so ein gemeinschaftliches Gefühl. Und das steht jetzt an im November, wenn das Skigebiet aufmacht im Allgäu.
Sehr gut. Herr Dr. Grüner, jetzt gehen wir mal in das Spezialfach der Knieprothese rein. Warum sprechen wir heute nicht über das Knie gesamt? Hat den ganz einfachen Grund, ich selektiere das privat, genauso wie ich es hier in dem Podcast mache, sehr stark. Es gibt den Meniskus, es gibt die Knieprothese. Genauso wie ich ganz klar immer sage, wenn ich eine Empfehlung ausspreche, dann spreche ich sie für das, was gemacht werden muss, aus. Und zwar dann auch zu dem Arzt. Und beim Knie unterscheide ich das auch ganz stark. Schicke ich jemanden zu einer Meniskus-OP, zu dem Arzt X, oder schicke ich jetzt zur Knieendoprothese zu Ihnen? Was ich ja auch sehr häufig mache. Jetzt gehen wir mal so in den Patientenalltag rein, Herr Dr. Köhne. Wie erleben Sie denn die Entscheidungssituation Ihrer Patientinnen und Patienten?
Also sagen wir mal, die Indikation für den wahrscheinlich größten und schwersten Eingriff, den man so einem Kniegelenk zumuten kann, die ist für mich ein mehrmonatiger, manchmal sogar ein mehrjähriger Prozess. Ich habe überhaupt noch nie, seit ich denken kann, einen Patienten direkt in der ersten Minute die Knieprothese angeboten, sondern das ist unheimlich wichtig, da erstmal ein Vertrauen aufzubauen mit den Patienten. Die schauen sich ja nicht nur die Klinik an, die schauen sich den Arzt an, die schauen sich das Konzept an. Und ich würde sagen, jeder Patient, der sich irgendwann mit dem Gedanken Knieprothese beschäftigt, der hatte schon vorher mehrere Gespräche dazu geführt, sei es mit seinem Umfeld, mit seinem Hausarzt, mit seinem Orthopäden, mit anderen Patienten. Das heißt, es gibt wahrscheinlich wenige Patienten, die besser aufgeklärt sind als meine Endoprothesenpatienten. Und da muss man sagen, es ist in der Regel schon so, dass die Patienten vorher schon mal vielleicht woanders waren oder schon mal bei mir waren, vielleicht auch teilweise schon sogar operiert worden sind, bei uns im eigenen Haus, vielleicht, wie Sie sagen, der Meniskus. Und dann als allererstes die Meinung vertreten, sie wollen eigentlich noch gar kein neues Knie. Und das ist so in 80% der Fälle, dass die Patienten zu mir kommen und sagen, gibt's denn noch irgendeine Möglichkeit oder müssen wir jetzt das Knie machen, weil ich will eigentlich noch nicht. Und was erwartet mich dann da ganz genau? Und deswegen ist es dann wirklich schon ein komplexes Geschehen, was man sehr wissenschaftlich angehen muss. Zum einen und andererseits, wie Sie sagen, Mensch, zuerst ist natürlich die harten Fakten. Das heißt, wir brauchen schon eine ziemlich präzise Anamnese. Wir wollen alles wissen über den Schmerz. Wir wollen alles wissen über das Knie. Wir wollen alles wissen über die Vorgeschichte. Es gibt keinen Patienten oder ganz, ganz wenige, die direkt ein neues Knie kriegen. Die haben alle schon mal eine Injektionstherapie, Physiotherapie, lauter so Maßnahmen. Und dann muss man einfach mit den Patienten zusammen erarbeiten, ob der Weg dann schon der richtige ist, die Knieprothese ansteht. Und dann geht's ins Detail, was man alles macht. Aber wenn ein Zeiger kommt, würde ich sagen, das ist das erste zentrale Thema. Um dann weiter einzugehen, welches Verfahren, wie die Nachbarn müssen und so weiter.
Sie haben uns da schon einige sehr, sehr wichtige Punkte genannt, Herr Dr. Köhnen. Lassen Sie uns trotzdem mal auf einen Punkt eingehen, der Medizinerangehörigen und Begleitern in der Medizin häufig auffällt, in diesem Thema, wenn es um die Knieprothese geht. Es gibt ja viele Patienten, die ganz, ganz, ganz lange warten. Wie Sie sagen, die haben die Diagnose schon mal gehabt, die haben auch schon öfters mal gehört, dass sie operiert werden müssen, dass sie eine Arthrose im Kniegelenk haben, die sogenannte Gonarthrose, ziehen es aber raus, weil man einfach Angst hat. Das ist ja mehr oder weniger der Last Case, die Endoprothese am Knie. Davor gibt es noch die Meniskusoperation und so weiter, also vorherige Therapien, die man machen kann oder gemacht werden häufig. Jetzt haben aber viele Leute ja immer Angst und kommen relativ spät dann. Und ich greife jetzt schon mal dem Ende ein bisschen her vor, die danach immer rausgehen und sagen, hätte ich es doch schon vor 2 Jahren gemacht.
Das erlebe ich tagtäglich. Das Schönste ist immer, wenn ein Patient mit dem zweiten Knie kommt. So würde ich die Frage gerne beantworten, weil dann brauchen Sie gar nicht rumreden. Da weiß der Patient, wie es funktioniert, er weiß, wie gut es wird. Und das passiert ja regelhaft. Also sicher ein Drittel auf dem OP-Plan heute sind Patienten, die zum zweiten Knie kommen. Und das ist genau der Punkt, den Sie sagen. Fast alle sagen danach, ich habe zu lange gewartet. Aber es gibt auch andere Fälle. Und da muss man sagen, das ist ganz essentiell, den Patienten genau zu schildern, was ihn erwartet und eben genau zuzuhören, was er für Probleme hat. Es gibt nämlich auch Fälle, dass ein Patient gerade vom Joggen kommt und sagt, es hat ihm die letzten 2 Kilometer von 20 wehgetan, er möchte jetzt ein neues Knie, um wieder 20 Schmerzzeit zu joggen. Und da muss ich sagen, das ist natürlich der falsche Weg. Das heißt, da muss ich schon ziemlich schnell den Patienten sagen, was möglich ist. Für mich ist das echt das Allerwichtigste, wie vorher schon gesagt, den Patienten meine Empfehlung auszusprechen, wie ich ja mich behandeln würde. Und nachdem ich ja so viele Hunderte, Tausende schon operiert habe, kann ich natürlich ganz gut abschätzen, die Mitte, was kann ich erreichen? Es gibt immer Ausreißer nach oben, es gibt Ausreißer nach unten, aber es gibt, sagen wir mal, wie oft in der gaußschen Verteilung einfach so die Mitte. Und da würde ich sagen, die Ergebnisse nach einer Endoprothese am Knie sind gut, aber sind weit weg von dem Urzustand. Und ich muss dementsprechend schlecht vorher kommen, mit einem erheblichen Leidensdruck, wie man den nennt. Der Leidensdruck kann alles umfassen. Ja, von Schmerzen, Schwellung, Fehlstellungen, Hauptsache. Der Leidensdruck bedeutet, der Patient fühlt sich in seinem Alltag und im Umfeld nicht mehr wohl. Und das ist eigentlich das Allerwichtigste. Dann kann ich eine Verbesserung erreichen. Wenn ich aber auf einem sehr hohen Niveau bin, dann werde ich wahrscheinlich vielleicht sogar eine Verschlechterung erreichen, weil es fühlt sich schon vieles nicht mehr so an wie vorher. Aber das primäre Ziel ist ja, die Alltagsfähigkeit wiederherzustellen. Dass man trotzdem oft ein bisschen mehr kann, liegt auch wieder in der Natur der Sache. Manche entwickeln sich einfach besser als andere, was die Medizin immer macht.
Sie haben jetzt gerade was ganz Entscheidendes gesagt und tatsächlicherweise habe ich in einem der vorherigen Folgen mal genau diesen Satz zitiert. Ist tatsächlich vom Kollegen von Ihnen, der eine ältere Dame auch an der Knieprothese operiert hat, gesagt hat, wenn Sie mit diesem Knie so nicht mehr klarkommen und leben wollen und die Schmerzen so sind, dass es nicht mehr erträglich ist, dann operiere ich sie. Hintergrund daraus ist, die hatte auf dem Krankenbild eine ganz, ganz massive Gonarthrose, also Arthrose im Knie. Das war, jeder andere hätte gesagt, alles klar, geh mal an den Kietisch und mach mal das. Und das ist, finde ich, ein ganz, ganz entscheidender Punkt, den Sie auch gerade genannt haben. Und deswegen finde ich die Philosophie, die Vorgehensweise von Ihnen und Ihrem Team auch in der Klinikpraxis so besonders, weil Sie eben genau sagen, nein, wir operieren jetzt nicht das Bild, sondern wir operieren den Patienten und die Beschwerden und das, was da dahinter steht. Das wollte ich noch gerne mit dazu nehmen.
Ich kann es auch noch mal gerne vielleicht im praktischen Beispiel sagen. Also es kommt niemals vor, dass ich dem Patienten direkt einen Termin anbiete oder sage, wollen Sie nicht gleich nächste Woche? Das geht meistens eh nicht, weil wir wochenlange Wartezeit haben. Aber es ist so, dass ich sage, jetzt schlafen Sie darüber, überlegen Sie sich das nochmal. Und dann, irgendwann haben Sie so ein Bauchgefühl. Und das ist das, was ich jetzt auch als Patient weiß. Wenn der Bauch stimmt, weil ich sage, nee, ich will nicht mehr. Dann können die anderen sagen, was sie wollen. Dann zieht man es durch. Und ich sage, was ich schaffen kann, ich kann Ihnen das Vertrauen schaffen. Ich kann Ihnen sagen, wo gehen Sie dann hin? Nehmen Sie schon mal eine Mappe mit. Schauen Sie sich schon mal eine Klinik an. Suchen Sie sich schon mal eine Reha-Klinik aus. Und wenn dann dieser Tag kommt, wo Sie sagen, nee, ich will einfach nicht mehr. Das ist ja ähnlich wie mit allem anderen. Das ist eine Elektiv-OP. Das wird nie ein Notfall werden. Und es gibt unheimlich viele Sachen, die man beachten muss. Es gibt einen Mondkalender, den respektiere ich. Für den selber nicht für mich so auswählen, aber es gibt sehr viele Menschen, die dem trauen. Es gibt Leute, die haben eine Jahresplanung, vielleicht ein runder Geburtstag, oft ist der 70. kurz davor, oft ist es vielleicht die runden Geburtstag oder die Hochzeiten der Kinder oder Enkelkinder. Und ich sag mal, so eine Knieprothese, wenn man erzwingt und nicht ausreichend Zeit mitbringt für die Reha und sich in irgendwas gedrängt fühlt, wird in meiner Erfahrung schlecht. Und wenn sie ganz in Ruhe geplant wird, dann wird sie eigentlich fast immer gut.
Das sehe ich ganz genauso. Professor Hamler hat da mal gesagt, ich könnte ein Reisebüro nebenbei noch führen, um die OP-Termine meiner Patienten mit zu planen. Herr Dr. König, lassen Sie uns mal reingehen. Wie bereiten Sie denn Patienten auf die OP und auch auf das danach und das jetzt ganz detailliert vor? Also wir haben jetzt schon gehört von der Erstuntersuchung, auch die Punkte, die die Patienten ansprechen, wie sie darauf eingehen. Aber wie ist denn der Weg bei Ihnen so normal, wenn jetzt die Entscheidung gefallen ist? Sie haben das Gespräch gehabt, die Erstuntersuchung oder die Zweituntersuchung mit allen Bildern. Der Patient hat sich dann entschieden, so, Herr Dr. Köhne, dass er gesagt hat, das machen wir jetzt und das passt so. Wie bereiten Sie den dann in der OP-Aufklärung vor? Und vielleicht können Sie auch unseren Zuhörern, die noch zu der Entscheidung sich, also da ein gemischtes Gefühl haben, ob machen oder nicht machen, auf was es denn da ankommt und was denn genau gemacht wird.
Also, genau, sind ja viele Punkte. Ich will es mal so nochmal etwas skizzieren, zurück oder beam mich gerade mal kurz in meine Sprechstunde und habe da eine ältere Dame sitzen, sind mehr Frauen als Männer, ja. Und sitzt die ältere Dame, dann würde ich sagen, also Frau Punkt XY, wir werden jetzt also die Maßnahme durchführen. Ab jetzt müssen Sie praktisch alles mir überlassen. Und das ist ganz wichtig, weil es wird gut und wir können das und wir sind Profis. Wir spielen in der Champions League, vergleiche ich es dann oft, oder wir sind eine Porsche-Werkstatt. Und natürlich gibt es da Risiken, die müssen wir auch kennen und die muss ich auch explizit nennen. Das gehört auch dazu. Also es muss eine Risikoaufklärung erfolgen, die muss unterschrieben werden, die muss auch explizit von mir ausgefüllt werden, und mir als Operateur. Und dann sage ich aber jetzt lassen wir es dabei und jetzt gehen wir einfach mal alles durch. Sie müssen Punkt, Punkt, Punkt. Dann habe ich natürlich eine Teamassistentin mit dabei sitzen. Wir haben Checklisten vorbereitet, wo dann drin steht, was der Patient vorher machen muss. Er muss immer zum Hausarzt zur Vorbereitung gehen. Er muss natürlich sich selbst einen guten Zeitpunkt wie vorgesagt aussuchen. Er muss sich auch ein bisschen schlau machen, wie er die Rehabilitation gestalten will, weil der reine Klinikaufenthalt heutzutage sind nur noch 4 oder 5 Nächte. Er kommt ja auch nüchtern am OP-Tag. Er ist nicht mehr wie früher, wo man einen Tag vorher aufgenommen wird und dann schlecht schläft in dem Dreibettzimmer und gar nicht weiß am nächsten Morgen, wann man dran ist, sondern man kriegt eine Uhrzeit genannt, kommt dann, wird eigentlich schon eine halbe Stunde, Stunde später operiert und dann ist man nach 4 bis 5 Tagen schon wieder raus. Das heißt, auch diese Wochen danach, die müssen ziemlich genau geplant werden. Und da geht es schon auch um so ein bisschen die Angehörigen mit abzuholen. Ich habe es ganz oft, dass ich sage, jetzt sprechen Sie nochmal mit Ihren Kindern oder mit Ihrem Hausarzt und dann kommen Sie nochmal, wenn irgendwas unklar ist.
Und dann werden die Angehörigen eigentlich immer, fast alle haben ja welche, eingebunden, denn nicht umso wichtiger, dass die Reha dann geplant wird, weil die dann nahtlos natürlich in eine Reha-Einrichtung müssen. Und dann beschreibe ich es immer so, weil die erste Woche ist unangenehm, die müssen sie wie aus ihrem Leben streichen. Da wird nicht viel passieren, da werden sie sich auch nicht über viel freuen. Sie werden weitestgehend schmerzfrei von uns, dafür sind wir in der Klinik. Aber sie werden natürlich erstmal sehr immobil sein, sie werden erstmal das Knie eine leichte Schwellung haben und leichten Schmerz haben. Aber schon in der zweiten Woche versuchbar ja, dass wir sie wegbringen von den Krücken. Und das gelingt eigentlich zu 80-85%, dass sie dann schon in der Reha oder noch die letzten Tage in der Klinik bisschen im Zimmer oder vielleicht schon auf dem Gang spazieren gehen. Und dann sage ich, dann geht es ja schnell bergauf. Und das ist eigentlich so der schönste Moment, wenn die Patienten das erste Mal aus dem Bett aussteigen und gehen und schon die ersten Schritte ohne Unterarmgehstützen machen. Und dann sage ich, kommen wir nochmal 3-4 Wochen in der Reha, ambulant oder stationär, wo sie schon noch mit Schmerzmitteln unterwegs sind, aber wo sie sich jeden Tag besser fühlen und wo schon eine exponentielle Heilung des Gelenks auftritt. Und dann so nach 4-6 Wochen sind sie dann eigentlich schon relativ gut wieder selbstständig mobil. Viele fahren schon wieder Auto, viele setzen die Schmerzmittel ab. Und das ist jetzt ja genau der Grund, weil wir doch von 6 Wochen sprechen, warum der Patient sich das ganz genau planen muss. Und außer ganz wenige Fälle, wenn wirklich was einbricht im Knie oder dass die Fehlstellung grotesk wird oder ein unglaublicher Schmerz oder Entzündungsreiz auftritt, dann versuchen wir die innerhalb von 1-2 Wochen noch zu operieren. Ansonsten warten wir da ja mehrere Wochen bis Monate. Und dann, um diesen Zeitfenster genau zu erwischen und wenn der Patient vorher schon weiß, dass er diese 4-6 Wochen nicht so wahnsinnig viel erleben kann, da kann er auch nicht verweisen, da braucht er auch keine großen Geburtstage feiern, dann kommt ja schon die Phase 2, die für mich immer beginnt in der Woche dann 7-12. Und da kommt sehr viel Mobilität. Die ersten sind schon wieder im Homeoffice, wenn sie jung sind. Die ersten treffen sich. Es gibt auch schon ein paar, die kleine Reisen unternehmen. Und dann kommt in der Phase 3 eigentlich so der Zeitpunkt der vollen Mobilität. Die Leute gehen wieder in die Arbeit. Nach 12 Wochen sehe ich eigentlich, sagen wir mal, wenn irgendwas dazwischen kommt, natürlich. Aber alle, die nichts haben, ist ja die große Masse. Die geht dann wieder arbeiten oder verbringt, nimmt die Enkelkinder wieder in Betreuung oder unternimmt Reisen, macht Städtetrips und geht 9 Loch Bäuschen zum Beispiel. Und dann kommt eigentlich die Phase bis zur Vollwiederherstellung und die ist eigentlich total individuell. Früher habe ich immer gesagt, das sind 6 Monate, aber davon bin ich mittlerweile auch abgerückt, weil es sind halt oft 8 und es gibt auch Leute, die brauchen 12. Und ich glaube, man muss immer ehrlich sein, weil wenn ein Patient sagt, glaubt, das ist alles nur ein Klacks und nach 4-6 Wochen ist alles überstanden, da kommt eine sehr schwere Enttäuschung. Da wird er mich konfrontieren, sein Umfeld, vielleicht auch die, die ihm dazu geraten haben, sein Hausarzt, seine Geschwister, seine Kinder, wer auch immer. Und ich finde gerade da so essentiell, dass Menschen wie ich sich einfach nur mit einem Thema beschäftigen dürfen, in dem Fall das Knie und einer der Schwerpunkte davon die Endoprothese, dass ich genau weiß, was ihn erwartet. Und deswegen, ich kann es nicht auf die Stunde sagen, aber ich würde sagen fast auf den Tag. Zumindest die Woche kann ich meinem Patienten das ausmalen und ich bin auch ein bildlicher Typ. Ich brauche das auch für mich und ich vergleiche unheimlich viel mit technischen Sachen, mit Autos, mit Fahrrädern und ich habe, glaube ich, damit einen ganz guten Draht zu meinen Patienten und die gehen dann raus und die gehen mit mir diese Reise durch und die wissen dann ganz genau, okay, dann weiß ich ja, diese paar Wochen, die werden schwer, tue ich mir leichter, als wenn ich nach 4-6 Wochen dann voller Enttäuschung in der Arbeit, mein Chef Bescheid sagen muss, ich kann doch noch nicht kommen, wird nochmal 2 Wochen länger, wird nochmal 4 Wochen länger. Und deswegen ist das wirklich so eine Reise der Patienten-Journey, wie ich sie nenne. Und die beginnt aber vielleicht als letzter Satz noch auch schon mit der Vorbereitung. Wir haben ja auch vorher schon einige Möglichkeiten, wenn doch 4-6 Monate Zeit wären, dass der Patient die sogenannte Prärehabilitation hatte durchführt. Das bietet nicht nur meine Klinik, bieten auch viele andere an, auch aus der Physiotherapieabteilung, dass die Patienten ganz banale Sachen, wie zum Beispiel das Erlernen an Unterarmgehstützen, auch eine gewisse Kräftigungsübung, das Ganze vorzubereiten zu Hause, das ist ganz essentiell, da sind sie schneller fit.
Das auf jeden Fall alles sehr, sehr detailliert, sehr, sehr genau, Herr Dr. Köhne. Ich kann jetzt nur den Zuhörern sagen, selbst ich habe das noch nicht so detailliert gehört. Vielen Dank dafür auf jeden Fall schon mal. Können Sie uns noch mal so ein bisschen was erklären zu dieser Prä-Reha? Das ist ja schon interessant.
Also die Prä-Rehabilitation kommt ja so ein bisschen aus dem Fast Track. Machen wir gleich nochmal ein zweites Wort, was wir erklären müssen, weil ich glaube, auch das spricht sich rum, kommt natürlich wie alles erstmal aus Amerika. Und die Amerikaner haben ein ganz anderes System, wo diese Operation ja sogar bis zu ambulant heute durchgeführt wird. Das heißt, ambulant, die gehen wirklich nach einer Endoprothese nach Hause. Ich habe mit vielen Kollegen gesprochen. Es ist in der Tat meistens so, dass die nochmal in ein Hotel gehen, was angegliedert ist. Also ein, zwei Nächte schon in der Nähe sind, aber die haben wirklich eine ambulante Versorgung. Und da hat man sich überlegt, als ich angefangen habe, 2010, bei uns im OCM, da waren es 7 bis 14 Tage, meine ich stationär. Wir haben unheimlich viel Geld verbraten in den Kliniken. Wir haben Geld in die Rehas gesteckt und die Leute waren auch nicht besser oder glücklicher als in anderen Ländern. Und dann hat man halt dieses Fast-Track-System übernommen und dann hat man gewusst, okay, die Patienten können ja nur ganz kurz in der Klinik bleiben. Sie machen meistens 50%, hat gar keine stationäre Reha. Und dann ist uns eben, oder allen Ärzten zusammen, sind Sachen eingefallen, wie diese Prärehabilitation. Ja, wenn wir die hinten ein paar Prozent sparen, die wir vorher erarbeiten, da haben wir ja Zeit und das kostet auch wenig, dann kann man mit dieser Prärehabilitation einfach die Patienten schneller mobil machen. Weil die ganz banalen Sachen fallen ja weg. Die sind schon gewöhnt, die sind schon mal die Treppe gelaufen und die haben meistens die Gelenke deutlich besser in Schuss. Das allerwichtigste, größte aber von diesem Fast Track ist eigentlich das Schmerzmanagement. Und das ist uns gelungen mittlerweile bei diesem, gerade vorher schon mal genannt, das Kniegelenk. Es heißt sogar, dass die Endoprothese einer der schmerzhaftesten Eingriffe am gesamten Körper ist. Also nicht nur von einem Knie-OPs, sondern einer der schlimmsten Schmerzen könnten einen erwarten, wenn man sich ein Knie operiert ohne Analgesie. Und dann hat man, ich kenne auch die Patienten noch vor 15 Jahren, die lagen wirklich sehr, sehr, sehr schmerzgeplagt im Aufwandraum. Und wir haben die schon in den gekriegt, dass sie haben die haben es oft verglichen, haben gesagt, oh, ja, geht schon in die Richtung Kinderkriegen oder können nur die Damen beurteilen, aber war richtig schlimm. Und das ist ganz schlimm fürs Schmerzgedächtnis und das ist auch schlimm für die gesamte Zeit. Und da haben wir auch einfach diese 2 Wochen gebraucht. Die waren ja oft schon allein 10 Tage nicht mehr aus dem Bett zu kriegen. Und das ist komplett anders. Die Leute haben heute, wenn die aufwachen, gar keinen Schmerz. Und das ist fantastisch, wenn die Leute dann schon im Aufwachraum 1 oder 2 Stunden nach der Versorgung das Knie auf 90 Grad abwinkeln und sagen, wie viel Schmerz von 0 bis 10? Ganz viele haben 0 bis 1. Und das ist natürlich wichtig, dass auch die Angst verloren geht. Weil wer einmal so einen ganz starken Schmerz hat, der kriegt den in den ersten Wochen auch nicht mehr los. Und das ist eben alles aus der Fast-Track-Medizin, ja, sehr viel besseres Schmerzmanagement, deutlich, deutlich weniger auch Trauma. Wir haben viel kleinere Schnitte, wir arbeiten minimal invasiv, wir haben keine Blutsperren, was wahnsinnig schmerzhaft war. Die OP-Zeiten früher waren ja auch über 1 Stunde, jetzt sind sie so bei 35 bis 45 Minuten. Und das heißt, da haben wir viel gelernt und das Gelenk, auch den Oberschenkel, nicht so wahnsinnig zu stressen. Und seit die Blutsperre weggefallen ist, seitdem das Gelenk geflutet wird mit diesen Schmerzmitteln, sind die einfach entspannt, teils wirklich erleichtert, glücklich. Viele haben ja auch Angst vor Narkose. Gar nicht so für uns von den Orthopäden, mehr von den Anästhesisten. Und das heißt, das allererste Mal, die checken erstmal, ich bin da, ich bin wach. Und dann das zweite gleich, ui, Knie kann ich bewegen, habe wenig Schmerzen. Und das ist in meinen Augen der Grundstein für eine erfolgreiche Rehabilitation. Und da ist eben das, was wir heute gelernt haben. Die Krankenkassen haben das natürlich auch mitbekommen, dass wir da schneller sind, dass wir besser sind. Und das ist natürlich der logische Schritt, dass auch da natürlich die Kostenschrauben angedreht werden und dass man dann sagt, gut, wir brauchen keine 14 Nächte mehr, sondern 4 bis 5. Und deswegen, ich will noch nicht ganz sagen, es ist so wie ein Kreuz von vor 15 Jahren, heute eine Endoprothese, aber ich würde sagen, es geht stark in die Richtung und der Schrecken Endoprothese, den gibt es nicht mehr. Es gibt Ausnahmen, ja, die bestätigen die Regel, das wissen wir alle. Ich möchte es auch niemals sagen, dass 100% so läuft, aber der Großteil, wir sind in der OCM als Maximalversorger in der Kombination mit der Sana-Klinik bei knapp 5000 Endoprothesen im Jahr. Und ich sag mal, da sehen wir schon, was passiert. Und da kann man wirklich heute stolz drauf sein und den Patienten da schon mal den Schrecken zu nehmen. Das kann man fast vorausnehmen.
Wir haben jetzt sehr viel von Ihnen gehört über die interdisziplinäre Zusammenarbeit, gerade Schmerz, Physio, vorher, nachher und so weiter. Wir gehen gleich später nochmal ein bisschen detaillierter auf diese Punkte mit ein. Herr Dr. König, gibt es denn Risikogruppen, bei denen Sie besonders sorgfältig abwägen, ob eine Endoprothese eingesetzt werden soll? Wenn ja, wann, wie jetzt, gleich, sofort oder wann der bessere Zeitpunkt dafür wäre?
Ja, die gibt es ganz klar. Sagen wir mal andersrum, es gibt kein Alter, was mich erschreckt. Ich habe Endoprothesenpatienten, mein Jüngster war 27 und meine älteste Dame war 97. Das heißt, das ist schon eine große Bandbreite. Aber das Alter ist natürlich das allererste, auf das ich gucke. Und umso älter der Patient, umso eher fragen wir mal nach, was gibt es denn sonst so für Vorgeschichte. Und da gibt es schon eine ganze Reihe an Patienten, die eben viel mitbringen. sag mal, solange das Ganze kontrolliert ist, solange das Ganze gut eingestellt ist, sagen wir, die ganzen Herzerkrankungen, die ganzen Schlaganfallpatienten, die sind eigentlich dann relativ unkritisch. Die müssen natürlich nochmal zum Spezialisten, zum Kardiologen, müssen zum Internisten. Die sind schon mal so, sagen wir mal, feine raus, auch wenn es sich primär schlecht, schlimm anhört. Die haben ein bisschen höheres Risiko als alle anderen Gesunden, aber nicht dramatisch. Wer mir wirklich ein bisschen Sorgen macht, und das ist auch zunehmend, glaube ich, so in den letzten Jahren rausgekommen, sind Tumorpatienten, weil Tumorpatienten haben einfach eine deutlich höhere Infektionsrate nach der Endoprothese. Und die Infektquote sollte ja normalerweise so bei 0,5-2% liegen. Da gibt es natürlich wie immer in den Studien große Unterschiede. Nehmen wir einfach mal das 1% im Mittel in den Fachkliniken. Und dann ist es so, dass die deutlich häufiger davon betroffen sind, gerade wenn der Tumor frisch ist. Und der Tumor Wismal ist eine zählende Erkrankung. Der geht aufs Immunsystem, der braucht die Energie des Körpers und die brauchen wir eigentlich nach der Operation für unsere Heilung. Dann haben wir natürlich ein großes Problem. Und hier muss ich noch eins sagen. Also wir würden heute empfehlen, dass ein Tumor, der frisch aufgetreten ist, zunächst mindestens mal 6 bis 12 Monate behandelt wird, bestenfalls soweit möglich austherapiert. Aber auf keinen Fall sollten wir mischen, eine frische Tumordiagnose, eine Antherapie, eine Chemotherapie oder irgend sowas und gleich eine Endoprothese. Da muss man einfach sagen, da gibt es ja heute potente Schmerzmittel. Mit Opiaten kann man Patienten wunderbar mehrere Monate durchtragen, auch wenn es nicht ideal ist. Das zweite sind immunsupprimierte Patienten, nicht durch den Tumor, sondern wir nehmen jetzt mal Diabetespatienten, schlimmer vielleicht irgendwelche rheumatischen Erkrankungen. Und umso mehr das Immunsystem auch da wieder schon von Haus aus geschwächt ist oder gestört ist, umso höher ist die Gefahr auch da wieder für Wundheilungsstörungen. Und die sind sehr eng vergesellschaftet dann eben mit Komplikationen wie Infektionen bakterieller Art. Dann haben wir noch den großen Fall der Injektionen. Das heißt, wir sind immer vorsichtiger heute mit Gelenkinjektionen, nachdem wir vorher schon mal hatten, Hyaluronsäure, PAP, es wird ja ganz viel heute in die Gelenke appliziert mit sehr großem Erfolg. Bin selber großer Fan davon, habe selber auch schon mehrere Spritzen im Knie. Und ich kann nur sagen, wir haben früher gedacht, ja, das reichen wenige Wochen, aber gerade bei Cortison, weil ja Cortison auch die Gelenksituation lokal, nicht im ganzen Körper, aber die Gelenkschleimhaut und das Gelenkmilieu verändert, sollte man mindestens 12 Wochen Pause haben zwischen der Injektion und dem Gelenk selber. Da gibt es natürlich auch wieder, wenn Gelenke wahnsinnig zerstört sind, dann kann man vielleicht auch mal auf 1-2 Wochen früher reingehen, aber bestenfalls mindestens 6 Wochen, besser 3 Monate Pause zwischen Injektion. Also das sind genau die Kandidaten, die auch ich schon erlebt habe, die vielleicht in früheren Jahren vielleicht nicht ganz so ernst genommen wurden und dann vielleicht Probleme auftreten. Ein weiterer Fall ist noch natürlich die allgemeine Krankheit. Das heißt, wir dürfen keinen Patienten haben mit einer fluoriden, viralen oder bakteriellen Erkrankung, egal wo, von der Blase bis zur Nase. Und vielleicht das Letzte noch dazu, wir sollten keine aktiven Hauterkrankungen haben, insbesondere nicht am zu operierenden Bein. Man kann auch da, natürlich gibt es auch Kleinigkeiten, den entzündeter Pickel, aber sagen wir mal, es gibt sonst, wenn es größere Hautangelegenheiten sind, lieber auskurieren, weil doch die hämatogene Streuung, so nennen wir das, wenn Bakterien innerhalb des Körpers, wo die Blutbahn ja natürlich sehr gut vernetzt ist, wenn Bakterien sich da innerhalb der Blutbahn auf zum Beispiel eine Gelenkprothese setzen, dann ist es viel gefährlicher, als wenn sich sonst im Körper irgendwo ansiedeln.
Vielen Dank für diese wirklich tolle Ausführung. Es ist auch wirklich toll zu hören, dass da doch die Risikogruppe dann relativ groß ist und dass man wirklich auf viele kleine Dinge achten kann. Wir haben ja auch schon in der allerersten Folge über die Immuntherapie gehört, wie das Ganze mit Chemotherapie stattfindet, mit der Zellteilung und dann auch klar schlüssig für die Zuhörer, die seit der ersten Stunde bei uns zuhören, warum das nicht unbedingt ideal ist, während einer Chemotherapie eine Endoprothese einzusetzen. Herr Dr. Kühne, in der Vorbereitung der Folge habe ich mal eins meiner Lieblingsaufgaben gemacht. Ich habe mal wieder Studien studiert. Dann ist mir eine ganz tolle Studie aufgefallen eines Kollegen von Ihnen, die besagt, dass die besten Ergebnisse tatsächlich sind, wenn, ich fasse es mal kurz, Bewegung, Gewicht, Belastung perfekt auf den Patienten abgestimmt ist und da auch praktisch in der vorherigen, in der ersten Untersuchung oder zweiten Untersuchung, bevor es in die OP-Planung reingeht, alle Parameter genommen worden sind und dafür den Patienten individuell wieder, wie wir es ganz oft auch haben bei uns, das Ganze bewertet wird. Wie sehen Sie das?
Ja, absolut richtig. Da sind wir wieder beim Thema Auswahl der Patienten.
Problem ist dabei nur, andersrum gesagt, ich kann natürlich diese Situation oft nicht schaffen. Hätte ich nur solche Patienten, wäre ich wahrscheinlich bei annähernd 100% Erfolg, nachdem wir alle aber gemittelt nur bei 82% liegen, bei der Endoprothese am Knie, bei der Hüfte sind wir über 90, haben wir natürlich schon ein kleines Problem. Also die Studie ist vollkommen wichtig und wenn wir ideal Gewicht haben, ideal Achse, keine Vorerkrankungen, gesunden Patienten, da wird auch wahrscheinlich nichts sein, außer ein glücklicher Patient rauskommen. Problem ist ja folgendermaßen, die Leute sitzen ja von mir in der Ist-Situation und genau das Thema Gewicht finde ich ganz zentral. Es ist vorher, führt auch zum frühzeitigen Gelenkverschleiß, nachweislich in allen Studien, Fehlstellungen, Beinfehlstellungen führen dazu. Und die Patienten haben aber das Problem, sagen, Mensch, stopp, ich habe so starke Schmerzen, ich kann jetzt nicht runter von meinem Gewicht. Da fällt mir natürlich nur ein heutzutage, natürlich gibt es eine ganze Reihe und auch medizinischen Hilfeleistungen, Abnehmspritzen, Magenverkleinerung, was auch immer, die kann man nutzen. Die werden auch von den Krankenkassen teilweise, größtenteils sogar bei großen BMI über 35 und drüber übernommen. Aber die Patienten sind auch dazu oft noch nicht bereit und es ist auch noch nicht in die breite Masse eingedrungen. Trotzdem ist es sicher so, dass diese Patienten die besten Ergebnisse haben. Wenn man jetzt nur mal von der Patientenseite kommt, dann haben wir aber natürlich noch eine Arzt-Klinik-Seite. Was kann man hier drehen und streuen? Wie kann man das optimieren? Dann natürlich noch Schicksal. Schicksalshafte Verläufe gibt es natürlich auch bei jedem anderen medizinischen Fall. Und deswegen ist es eben nicht so ganz leicht zu sagen, ja, stimmt, klar, wenn ein Arzt schafft, den Idealpatienten zu suchen, den zu finden, den zu operieren, dann hat er es leicht. Aber die breite Masse ist ja leider bunt, wie Gottes Tiergarten so ist. Da ist alles dabei und alle haben das gleiche Recht. Egal, wie sie versichert sind, wie alt sie sind, was sie für eine Vorgeschichte haben, welche Nationalität sie sind, dass sie eben da versorgt werden können. Und bestenfalls das gleiche Ergebnis. Ich drehe es jetzt eben um die Studie und ich sage, liebe Leute, schaut's her, Sie haben ja genau diese und diese Punkte, die Sie mitbringen. Die machen es uns vielleicht ein bisschen schwerer. Und entweder Sie ziehen ein paar Prozent am Ende ab an dem Ergebnis, das Sie sich vielleicht erhoffen, im Vergleich zum Nachbarn, das wird ja immer verglichen, oder zum anderen Menschen, der mit Ihnen in der Reha beim Essen sitzt. Oder wir nehmen uns einfach ein bisschen mehr Zeit. Wir intensivieren vielleicht etwas die Reha-Maßnahmen oder wir holen uns mehr Hilfe, auch wenn es teilweise unangenehm ist, kann Zeit kosten, es kann Geld kosten, wenn ich einfach danach eine perfekte Rehabilitation mache. Weil die Rehabilitation, die ist ein großer Teil des Erfolges. Wir können nicht sagen, Dr. Köhne war dran oder andere Experten, die das jeden Tag machen, jetzt bin ich durch, ja, jetzt gehe ich noch 3 Wochen in die Reha und dann gehe ich heim, es passt alles. Sondern dann ist ein Großteil nicht gemacht worden und da kann auch das Endergebnis nicht gut werden.
Herr Dr. Köhner, jetzt haben Sie es wieder angesprochen und jetzt gehen wir gleich in das Thema mit rein, bevor wir auf die Fragen der Patienten kommen. Interdisziplinär, Sie sagen selbst, dass der Teil, den Sie machen mit der Endoprothese, die Sätzen und die OP an sich, ein Teil ist. Aber das vorher, nachher, mittendrin oder auch bei der OP selber, ob Anästhesie, OP-Schwester, Physiotherapeut, Reha, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Jetzt sind Sie zwar Münchens größte orthopädische Praxis, aber wie schaffen Sie das noch? Und ich war selbst mal zu Besuch in der Klinik bei Ihnen, dass wirklich alles perfekt aufeinander abgestimmt ist. Also auch die Anästhesisten, auch mit dieser Schmerzgeschichte während der OP, dass dementsprechend, dass der Anästhesist das steuern kann und dem Patienten dementsprechend was gibt, wenn er Schmerzen hat, damit er einigermaßen schmerzfrei aufwacht. Wir haben das ja auch in der Folge vom unserem Anästhesisten Jens Theodor Brabander gehört, wie wichtig dieses Schmerz danach der Ding ist und auch diese Ängste, die die Patienten gerade, was die Narkose angeht, haben. Können Sie uns da so ein bisschen den Einblick geben, wie Sie das genau timen, um was genau dieses Rezept ist? Weil das ist ja tatsächlich interdisziplinär, mehr muss ich ganz ehrlich sagen, eine Meisterleistung.
Ja, das stimmt. Also das war einer der Gründe, warum ich persönlich in so ein Setting wollte. Das ist auch einer der Gründe, warum solche Settings zunehmen. Natürlich, das ist auch einer der Gründe, warum wahrscheinlich in solchen Settings heutzutage viele Leute einfach auch sich etablieren. Und wir sind privat geführt. Das ist der große Vorteil vielleicht zu Trägern, vielleicht der Kirche oder universitär. Die müssen sich vielleicht ganz anderen natürlich Gegebenheiten, Formalitäten unterlegen. Und wir haben als oberstes Ziel Top-Leistung auf
qualitativ höchsten Niveau und das Ganze möglichst so abgestimmt, dass der Patient eben möglichst wenig Ärger dabei hat. Und das steuern wir, die Prozesse. Also das ist ein großer Teil unserer Arbeit. Das machen jetzt nicht wir, also 9 Inhaber, und wir haben nochmal insgesamt knapp 25 angestellte Ärzte. Aber wir haben natürlich einen riesen Verwaltungsapparat. Und da gibt es natürlich auch Menschen, Controlling, da gibt es Geschäftsführer. Und die haben natürlich den ganzen Tag diese Sachen auf dem Schirm. Wir haben auch ganz neue Computersysteme, die uns dabei helfen, um eben dem möglichst diese Patienten schöne, wie ich es vorher schon mal gesagt habe, den Weg vom Erstkontakt bei mir in der Sprechstunde bis zur Entlassung möglichst optimal zu gestalten. Und das ist, glaube ich, das ist der Trigger, der Haupttrigger. Das gelingt in anderen Settings auch, aber es gelingt halt in dieser Frequenz bei uns besonders gut. Das ist das, was Sie sagen. Ich glaube, man kann halt überall eine tolle Versorgung haben und es liegt schon auch sehr viel natürlich am Ärzteteam, aber in der Frequenz und in der anhaltenden Qualität, muss man sagen, da sind natürlich so private Settings ein bisschen bevorteilt.
Man muss definitiv eins sagen, weil das untergraben Sie gerade so ein bisschen. In der Klinik, in der Sie operativ tätig sind und auch bei Ihnen in der Praxis, haben wir mitgekriegt, auch von den Mitarbeitern an der Anmeldung, die wissen alle Bescheid, was da genau gemacht wird, wie es gemacht wird. Da ist jeder auf dem gleichen Level für das, was er wissen muss. Das macht es wirklich ganz, ganz angenehm. Also ich habe mal bei meinem Besuch mitbekommen, dass eine Patientin vorne oder eine Angehörige einer Patientin vorne an der Anmeldung eine Frage gestellt hat zum Thema Knieprothese. Und die Dame an der Anmeldung konnte ihr wirklich fachlich top das so beantworten, wie sie sollte. Da geht schon los. Und auch als ich zu Besuch war, wir haben das ja schon mal gehabt von der 85-jährigen Patientin auf der Station, dass selbst die Putzfrau genau wusste, worauf sie jetzt achten muss bei der Patientin, die gerade aus dem Bett aufsteigen musste. Wirklich ganz, ganz toll. Ich glaube, genau das ist so die Zukunft, wo wir hin müssen. Das haben Sie selbst gesagt. Das geht natürlich nur in gewissen Bereichen. Dass das in Universitätskliniken oder anderen Organisationen nicht so möglich ist, ist klar. Aber ich glaube, wenn wir, das ist zeigt, auch wieder, Sie haben über 200 Mitarbeiter in der Praxis, dann gibt es nochmal mit Sicherheit die doppelte Anzahl in der Klinik, dass das schon auch sehr, sehr gut funktioniert. Lassen Sie uns mal in die Fragerunde der Patienten kommen und ich habe tatsächlich die zwei allerwichtigsten Fragen rausgepickt. Die Frage Nummer 1 und die werden Sie wahrscheinlich von Millionen mal gehört haben. Wie lange hält die Prothese?
Also die hält deutlich länger, als man mal denkt. Und ich würde jetzt mal pauschal gleich sagen, 15 bis 20 Jahre. Liegt aber natürlich daran, dass die Studien erst viele Jahre später gemacht werden. Zum einen, das heißt, wenn wir jetzt Patienten nachuntersuchen, die nach 20 Jahren noch funktioniert, dann ist sie ja von 2005 oder früher. Das heißt, wir können immer davon ausgehen, die Zahlen, die wir sagen, die sind eigentlich nochmal besser, weil wir die Zahlen natürlich von den letzten 10 bis 20 Jahren nennen. Die Erfahrung zeigt, dass es jedes Jahr bessere Daten gibt. Und es liegt schon auch an einfach der verbesserten Technik, die Implantatsysteme, die Genauigkeit, vielleicht das Thema Navigation, was in vielen Kliniken durchgeführt wird, vielleicht das Thema Robotik, was immer mehr kommt. Das heißt, die Genauigkeit der operativen Durchführung wird höher. Sicher auch deshalb, weil das Klinikpersonal besser ausgebildet wird. Und sagen wir mal, meine Generation, ich jetzt mit 46, ist genau, denke ich, eine der ersten, die sich komplett an Tag 1 der Ausbildung bis zum letzten Tag dann mit so einem Gelenk beschäftigen kann, genauso wie es auch an der Hüfte, an der Schulter vorkommt. Und das ist eigentlich, so wie wir es gesagt haben, Anfang der 2000er, 2010er ging das los. Und das heißt, all diese Summation aus eben besserer Ausbildung der Chirurgen, besseren technischen Systemen, natürlich auch ein bisschen die Nachbehandlungen und die sagen wir mal, Aufklärung der Patienten, die Auswahl der Patienten führt eigentlich dazu, dass wir heute eine Standzeit haben von sicher mal 15 bis 20 Jahren. Da gibt es immer Ausweiser. Und wenn man da genau guckt in die Registerdaten, dann sieht man, dass auch ein paar wenige Prozent sogar nach wenigen Jahren schon locker werden. Aber da muss man sagen, da auch wieder die Ausnahme bestätigt die Regel. Und wir müssen immer bei uns Patienten selbst davon ausgehen, wir sind auch die Masse. Und deswegen würde ich den Patienten sagen, rechnen Sie mit 15 bis 20 Jahren. Und auch ein ganz wichtiger Satz dazu nochmal, wenn dann wirklich die Endoprothese operiert werden muss, nochmal operiert werden muss, dann sind die Daten von den Wechselprothesen auch nicht viel schlechter. Das heißt, wir können relativ einfach Teilgelenke sowieso ummodeln in Vollgelenke, aber auch ein einfaches Vollgelenk nochmal ersetzen in ein zweites Vollgelenk. Und das ist auch eine der ganz wichtigen Sachen, wo die Patienten sagen, ich kann ja nur ein Knie. Das stimmt nicht. Sie können auch zwei. Es wird nicht besser. Es wird jedes Mal natürlich von den Ergebnissen schlechter, aber nicht so dramatisch, dass man jetzt Angst haben müsste, wenn man sich mit 65 ein neues Knie einsetzt und mit 85 die locker werden würde, dass man mit 85 alternativlos dasteht und dann praktisch mit Schmerzen leben muss.
Herr Dr. Kühne, jetzt habe ich dazu mal eine ganz spezielle Frage. Reden wir dann immer davon, dass bei einem Wechsel das Ganze nie gewechselt werden muss, oder ist es teilweise bloß dieses sogenannte Inlay, das gewechselt werden muss, weil das hört man ja auch häufiger mal. Das kam auch viele Fragen in die Richtung, ob es immer das Knie ist oder ob es das Inlay ist.
Ja, das ist eine super Frage. Also ich würde vielleicht noch mal ganz kurz einen Ausflug machen in die Technik, weil auch das viele Leute, wir sprechen heute ja eher von dem Oberflächenersatz. Ist mir ganz wichtig, weil der Oberflächenersatz, den kann man sich besser vorstellen. Das ist wirklich nur die Oberfläche, die natürlich über wenige Millimeter dick ersetzt wird. Wir haben einerseits den Unterschenkel, müssen wir einige Millimeter abschneiden, müssen da natürlich dann eine Platte aufbringen mit dem Keil. Wir haben den Oberschenkel, wo wir auch eine Fläche neu erneuern müssen, weil ja die gesamte Gelenkfläche, jeder Zentimeter im Gelenk bis auf die Kniescheibe, ist am Ende dann mit einem Metallüberzug. Dieses Metall besteht aus Chrom, Kobalt, Nickel, Vanadium und Molybdän, hat eine unheimlich gute Härte und dazwischen liegt dann ein Polyethylen. Polyethylen ist schlecht, wenn man schlecht sagen würde, würde man sagen Plastik, stimmt, dieses Kunststoff. Und der Kunststoff ist hochqualitativ, mit Gammastrahlen sehr vernetzt. Und deswegen finde ich also wirklich eine tolle Ergänzung zu dem Metall. Zwei Metalle gegeneinander würden sich aufreiben, das weiß jeder. Und deswegen braucht man das Polyethylen. Und das ist dieses Inlay. Das Inlay ersetzt den Puffer, eigentlich dann sogenannten Meniskus. Und da kann man sich heute eigentlich komplett davon distanzieren, dass das Inlay kaputt geht oder verschleißt, sehe ich im klinischen Alltag nicht. Ich sage niemals nie, es gibt sicher einzelne Fälle, wo das passiert. Wohingegen in meiner Anfangszeit, vor 15 Jahren, war das regelhaft. Da war das Inlay einerseitig abgeschlissen und da musste man das Inlay austauschen. Sondern wenn wir heute von einem Gelenkaustausch sprechen, dann sind es leider fast immer wirkliche Lockerungen zwischen dem Gelenk, gerade meistens der Unterschenkel, dem Gelenk und dem Knochen. Das kann septisch sein, wie wir sagen, das heißt mit Bakterien, und es kann aseptisch sein. Ja, und dann gibt es natürlich noch mehr Gründe für einen Wechsel, gerade Bandinstabilitäten können zu einem Wechsel führen, aber es ist so der Hauptgrund ist sicherlich die aseptische Lockerung.
Wirklich sensationell und toll erklärt, Herr Dr. Kühne, auch, dass Sie nochmal ganz klar die Strukturen und die Materialien erklärt haben. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz, ganz wichtig für die Patienten. Jetzt habe ich noch die Frage überhaupt, die wahrscheinlich auch mit unter den Top 10 Fragen kommt, zementiert oder nicht zementiert? Für die Zuhörer, es gibt die Variante, dass man ein Kniegelenk, also eine Knieendoprothese, eine sogenannte Schlittenprothese einsetzt, einfach nur indem man diesen Schlitten einsetzt, oder dass drunter ein Zement gesetzt wird, ein Knochenzement. Und da kamen tatsächlich sehr viele Fragen auf, was ist besser, warum, wieso, weshalb, und dann übergebe ich doch jetzt gleich mal die Frage an unseren Experten.
Also ich kann vorneweg schon mal sagen, wie wir es machen. In der gesamten Klinik, wir zementieren alle Knieendoprothesen. Das heißt aber noch nicht, dass wir die Einzigen sind, die wissen, wie es geht. Insgesamt wird sicher mehr zementiert als nicht zementiert. Und es liegt einfach daran, dass wir die Patienten schneller mobilisieren können und dass wir wissen, dass auf jeden Fall schon mal diese Verklebung, das ist Knochenzement, das Palakos-Knochenzement, Polymethyl mit Acrylat, der wird ja gestartet mit Benzylperoxid, das heißt, es sind zwei Komponentenkleber. Der wird aufgestrichen auf die Prothese und dann mit dem Knochen eben verklebt. Und dieser härtet in weniger als 10 Minuten aus. Das bildet praktisch ab dem Moment der Fertigstellung der Operation eine 100% verlässliche Verbindung zwischen der Prothese, oberschenkelseitig und unterschenkelseitig, mit dem jeweiligen Knochen. Und damit ist einfach die sofortige Belastbarkeit gegeben. Sonst haben wir natürlich das Problem schon, dass wir erstmal warten müssen, bis es einheilt. Und es ist immer eine kleine Gefahr, dass natürlich die Verbindung zwischen dem Knochen und dem Prothesenteil nicht 100% hergestellt wird. Es gibt aber trotzdem auch hier die Philosophie, dass gerade das wichtig und notwendig ist, Gerade bei der Hüfte wird ja auch sehr oft nicht zementiert. Und deswegen würde ich niemals sagen, man muss zementieren. Das Allerwichtigste in der Medizin ist immer, man muss sich für irgendein Konzept entscheiden. Man muss natürlich die Wissenschaft, die Studienlage dazu kennen. Aber wenn die uneinheitlich oder Vor- und Nachteile bietet, dann muss man sich, denke ich, für ein Verfahren entscheiden und muss es dann auch immer wieder reproduzierbar durchführen, weil dann erst lernt man die Pitfalls kennen. Für jedes Verfahren, in jedes System hat natürlich kleine Vor- und Nachteile, die man dann einfach rausarbeiten kann. Ich für mich kann sagen, ich habe überhaupt keine Nachteile. Der eigentliche Gegner des Zements sagt natürlich, dass man dann mehr Knochenverlust hätte, falls die Prothese wieder erneuert werden muss, weil sie nicht locker ist, wenn sie zum Beispiel entzündet ist, weil natürlich zwischen der Prothese und dem Knochen eine sehr starke Klebeverbindung ist. Da ist die Erfahrung so, wir zementieren mit einer dünnen Zementschicht nur. Also wir tragen das wirklich nur Millimeter dick auf oder ein bisschen näher. Und damit ist einfach dieses Gegenargument für uns auch nicht richtig relevant. Aber man muss am Ende des Tages sagen, wenn man sich in ein so technisch differenziertes Verfahren der Endoprothese am Knie heute begibt, dann muss man einfach ein Stück weit dem Operateur das dann überlassen. Und das Gleiche ist auch in der Auswahl. Es gibt unzählige Firmen auf dem Markt. Und da gibt es sicherlich auch ähnlich wie bei der Autoindustrie, die sind alle gut, die haben ein paar kleine Änderungen. Ja, der Mercedes oder der BMW, weiß ich jetzt auch nicht, was ich da eher kaufen würde. Deswegen ist auch so, wenn ich Vertrauen habe, und deswegen bleibt der Mercedes-Fahrer bei Mercedes, dann BMW-Fahrer bei BMW. Und wir, ich mit einer Firma, mit einer großen amerikanischen Firma, schon seit vielen Jahren jetzt, und unser Haus ist da wirklich eng verwachsen. Und dann muss man sagen, wir haben gute Erfahrungen mit dieser Firma, aber es gibt auch andere gute Verfahren. Und ich glaube, daran wird es nicht liegen am Ende, ob ich erfolgreich operiert worden bin oder nicht am Zement. Es gibt anderes. Für mich ist die Fallzahl entscheidend. Für mich ist ganz essentiell, dass ich mir wirklich eine Operation von einem Menschen durchführen lasse, der das regelhaft durchführt, in einer Klinik, die das regelmacht durchführt. Und es gibt ja heute ganz tolle Zertifizierungsmöglichkeiten für die Klinik, Endoprothesenzentrum, Maximalversorgungszentrum. Dann sind auch die Ärzte der heutigen Generation sehr transparent. Ich bin da wirklich froh drüber. Man kann auch direkt ansprechen, seinen Operateur, wie oft er das macht. Und es gibt natürlich ganz viele überall, auch in München, in allen Städten, Knieexperten, die sich explizit mit der Materie auseinandersetzen. Und da haben sie viel mehr gewonnen, als dass sie sich am Ende aufhalten mit der Wahl der Prothese, ob jetzt Firma A oder Firma B, ob mit Zement oder ohne Zement.
Sie haben was ganz Wichtiges gesagt. Wir hatten es in der Folge vom Dr. Zenz, der genau das in der Wirbelsäule kritisiert hat, dass es das nicht gibt, und zwar diese Zertifizierung. Damit kann man schon ungefähr wissen als Patient, ob das Zentrum eine vernünftige Fallzahlen auch hat, um auch die Arbeit zu beurteilen. Das ist natürlich jetzt nicht das Nummer eins Mittel, nach dem man auswählen sollte. Man sollte schon immer auswählen nach dem Vertrauen zum Arzt und nach dem Gefühl. Ich glaube, das ist immer ganz, ganz wichtig. Herr Dr. Köhne, lassen Sie uns mal in den Punkt reingehen, Versorgung im Gesundheitssystem. Wie erleben Sie denn die Versorgungssituation für Menschen mit Gelenkverschleiß im heutigen Gesundheitssystem?
Also ich würde sagen, in Deutschland ist sie gigantisch. Ich würde aber eine kleine Einschränkung dahinter setzen. Ich würde einen Klammer auf, noch Klammer zu setzen, weil ich glaube nicht, dass es dauerhaft haltbar ist. Wir haben eine unglaubliche, sagen wir mal, perfekte Versorgung, was das Thema Geschwindigkeit des Operationstermins, Zugang zu Top-Experten in Deutschland, das gibt es, glaube ich, in wenig Ländern. Die Wartezeit auf eine Endoprothese in einer Stadt wie München ist wahrscheinlich keine 4 Wochen im Durchschnitt und bin ich schon beim Experten. Ja, und es ist natürlich immer die Frage, sind wir da schon in der Überversorgung? Das ist eine ganz schwierige Diskussion, die wir da führen, aber Status quo, egal wie ich versichert bin heute, ich habe Zugang zu einer Gelenkchirurgie, die wirklich sich sehen lassen kann, auf höchstem Niveau. Und natürlich ist das ein bisschen abhängig, wo ich lebe. Das habe ich natürlich das Glück mit München, mit einer der größten Städte, dass es natürlich nochmal deutlich besser ist. Natürlich wissen wir, am Land ist es deutlich schlechter. Und nachdem wir natürlich über ganz Deutschland sprechen wollen, es ist aber insgesamt, denke ich, immer noch auf einem Niveau, wo man sagen kann, man hat in einer vertretbaren Zeit, hat man eine Möglichkeit, sich heute versorgen zu lassen.
Jetzt haben Sie ja gerade schon mal so kurz so einen kleinen Winkel reingelegt in diese Diskussionen. Da gibt es ja auch einen Arzt, speziell in München, der gerne dagegen schießt mit diesen Schnellversorgen, also beziehungsweise mit diesen zu viel Gelenkersatz und so weiter. Es wird ja immer wieder gesagt, es wird zu früh operiert, es wird zu früh eine Endoprothese gesetzt. Wie stehen Sie dazu?
Also das wird einem auf die Füße fallen. Und das hat mir damals einer meiner Lehrmeister, war auch Hermann Mayer, der jetzt auch in Rente gegangen ist, einer der ganz großen Endoprothetiker der Stadt, auch in Deutschland und international ganz bekannt. Und der hat gesagt, also das wird gerade in der Praxis, wo ich mich ja befinde, Praxisklinik, das wird dir ganz schnell vor die Füße fallen. Ja, wenn du Patienten operierst, die keine brauchen, die werden ja, wie wir vorher schon mal gesagt haben, erstens nicht so gut. Ja, und dann hast du natürlich auch gleich ein Problem, kannst auch anwaltlich belangt werden. Also eine Endoprothese ist eine richtig große OP. Da darf man in meinen Augen wirklich die Indikation nicht so schnell stellen. Und das ist ganz, 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 ganz essentiell. Und ich glaube aber schon, dass wir so weit sind heute, weil wir so viele Zertifizierungsnotwendigkeiten haben, dass es eigentlich sehr, sehr, sehr selten vorkommt. Und ich glaube auch, dass da wieder wichtig ist, dass so Sendungen wie bei Ihnen heute dazu beitragen, dass die Patienten sich ja eh selbst informieren. Und ich glaube wirklich, ein Endoprothesenpatient, dass der irgendwo beim Arzt landet, ein einziges Mal da gewesen, sofort operiert wird, das, ich würde es mir wünschen und es wäre schlimm, wenn es so wäre, das darf so nicht vorkommen. Und das ist ja gerade wie vorher genannt, die Zeit, die Entwicklung, der Prozess. Und die Leute binden sich da heute ein und gerade die neue Generation Menschen, die sich wirklich da, denke ich, auch überall beim Internet, in Social Media, bei KI informieren kann, wie so ein funktionierend Kreuzfunk funktioniert und auch der Prozess drumherum.
Also ich kann Ihnen sagen, wir haben in den Recherchen ja schon rausgekriegt, orthopädische Fälle, jetzt das große Feld Orthopädie, wird am meisten nachrecherchiert und gesucht von Patienten. Das zweite ist dann tatsächlich Krebstherapie oder Krebs per se das Thema. Herr Dr. Köhler, lassen Sie uns doch gleich mal in so die Technik, Hightech, High-End-OPs reingehen. Was hat sich in der OP-Technik in den letzten Jahren entscheidend verändert? Gerade was das Thema Endoprothese am Knie betreffend ist.
Also eins haben wir schon gesagt, ich möchte es aber nochmal nennen, weil das ist der Game-Changer überhaupt. Würde ich sagen, es ist Schmerztherapie, weil die betrifft mich sehr, sehr mittelbar. Das heißt, dieses LIA-Schema, lokale Infiltrationsanästhesie, das heißt, keine Blutsperre mehr nehmen, das heißt, das Gelenk fluten mit Schmerzmitteln. Das ist der Gamechanger überhaupt, den ich merke. Was aber die Materialien angeht, sagen wir mal, die Qualität der Prothese, die Zusammensetzung ist die gleiche wie sein E und je. Das ist einfach das härteste Metallgemisch, Kobalt, Nickel, Molybdän und Vanadium. Das Polyethylen hat sich verbessert. Das heißt, da haben wir die Standzeiten länger, der Kunststoffanteil, der ist deutlich, deutlich robuster. Was wirklich ein zweiter Gamechanger ist nach dieser Schmerztherapie, sind die neuen Prothesentypen. Das heißt, das ist ähnlich wie bei dem Auto, die haben bestimmte Zyklen. Das heißt, da müssen sich die internationalen Wissenschaftler hinsetzen und dann wird immer wieder ein neues Modell rauskommen. Und das hat für mich als Anwender dazu geführt, dass alle großen Hersteller, fast alle zumindest, haben jetzt in den letzten 5 Jahren ein neues System auf den Markt gebracht. Dann laufen so langsam die alten Systeme aus und das neue System ist eine Komplettüberarbeitung. Überarbeitung wie bei einem Auto, Zykluswechsel. Und da war es jetzt allerdings so, dass es oft 10 bis 15 auf 20er dauert, bis ein neues Modell rauskommt. Und das war jetzt gerade in den letzten Jahren der Fall. Das heißt, ich habe noch minimal invasivere Möglichkeiten. Ich habe noch mehr Hilfsmittel und ich kann schneller, präziser und mit größerer Auswahl die Operation durchführen. Das heißt, es ist auch heute millimetergenau. Nicht die Sägetechnik, da können wir gleich nachher beim Roboter nochmal drauf sprechen. Aber es geht darum, ich hole ja die Endoprothesen verpackt aus dem Schrank, der ist deckenhoch und da sind natürlich hunderte Prothesenmodelle da. Ich messe die aus mit Schablonen und früher gab es da 3 oder 4 Größen und heute gibt es halt 20. Das heißt, es ist wirklich millimetergenau, weil was mein Ziel ist, möglichst die Fläche so wieder herzustellen, wie ich sie auch entnehme von der kaputten verschlissenen Anteilen. Und das ist eben, das haben die neuen, moderneren Systeme alle inne. Und deswegen sage ich mal, das ist das Material, was sich da geändert hat. Und das ist sicher auch einer der Gründe, warum wir in einigen Jahren noch bessere Ergebnisse sehen werden und vielleicht sogar noch ein bisschen bessere Standzeiten, als wir sie heute haben, wenn wir dann die Studien von heute in 20 Jahren bekommen.
Auf jeden Fall. Jetzt haben Sie schon so ein bisschen drauf Spannung verbreitet. Einfluss, Navigation, 3D-Plan und Robotikassistenz. Wie sehen Sie das? Wie wird das jetzt schon gemacht und was könnte da kommen?
Also ich denke mal, alles wird gemacht, alles muss auch gemacht werden, gerade natürlich wissenschaftlich erstmal getriggert. Ich meine, wir wollen nicht stillstehen, wir wollen immer uns weiterentwickeln und deswegen gibt es natürlich in aller Munde jetzt als neueste Errungenschaft, sagen wir mal, die Roboter, die großen Roboter, Marco, einer der ersten Rosa-Roboter und das führt dazu, dass natürlich eine doch höhere Präzision durchgeführt werden kann. Das ist, glaube ich, unumstritten. Die Frage ist am Ende jetzt, wenn man die Studien durchschaut, braucht es das und hat der Patient davon einen Vorteil? Wer ganz klar einen Vorteil hat, sind die Operateure. und zwar junge Operateure. Und deswegen sehe ich einen riesen Stellenwert in der Ausbildung. Und deswegen ist es ja auch primär angeschafft worden in den Universitätskliniken, wird aber auch schon in privaten Trägern heute immer weiter verbreitet und wird natürlich auch von der Industrie getriggert. Die Industrie hat natürlich da sehr lukrative Angebote, um die Roboter erstmal auf den Markt zu bringen. Per se sind Roboter unheimlich teuer, per se ist es aufwendig. Ja, wir müssen deutlich längere OP-Zeiten in Kauf nehmen, gerade in der Anfangsphase, die werden dann deutlich besser. Aber es ist sicher so, dass wir bis heute noch keine zumindest verlässlichen Studien dazu haben, dass der Doppelschlitten im Outcome, das heißt, wie ist die Zufriedenheit des Patienten, profitiert. Wir haben ein paar Nachteile, ein paar Vorteile. Wir haben sicher auch die Achsgenauigkeit. Unter 1 Grad gibt es Studien, die zeigen, dass die Beinachse danach hergestellt werden kann, die Implantationstechnik sicher verfeinert werden kann. Und es gibt allerdings jetzt erste Hinweise darauf, dass der Teilgelenkersatz bessere Ergebnisse bietet, das heißt der Unischlitten. Wir müssen aber dazu sagen, wenn man die Registerdaten anschaut, sind aktuell vom letzten Jahr nur 13% von 87% Doppelschlitten sind 13% der Teilgelenkersatz. Das heißt, es ist nicht sehr häufig, es nimmt zwar zu, auch in meinen Händen sind jede Woche Teilgelenkersatz, aber da scheint es erste Hinweise zu geben und es wird super spannend. Ich denke, wir alle müssen dranbleiben und jedes Jahr genau drauf schauen, was die Studienlage bringt. Und dann muss man am Ende des Tages auch sagen, ein kleines Kave, das geht natürlich zu einer enormen Kostenexplosion. Wenn jetzt natürlich jede Endoprothese, wir haben nicht ganz, aber knapp so 180.000 bis 190.000 Endoprothesen in Deutschland pro Jahr, wenn jede Endoprothese mit Roboter durchgeführt werden soll oder muss, dann müssen wir natürlich auch am Ende wieder schauen, wer kann es bezahlen und wie kann es dann auch in der breiten Masse Anwendung finden. Aber ich denke mal, sie hat einen Stellenwert und ich bin heilfroh, gerade die junge Generation, die heute lernt, die kann natürlich sehr viel schneller diese Lernkurve erreichen und das ist sehr wichtig. Kein Meister ist vom Himmel gefallen. Ich habe auch sehr viele Fehlschläge erleben müssen in den ersten Jahren der Knieanaprothetik. Und erst über die Jahre hinweg, ich sage mal, wenn man nach den ersten 100, 200, 500 Fällen oder dann irgendwie, wenn es in die Tausende geht, dann kommt diese Präzision auch schon durch die Erfahrung. Und die kann der Roboter natürlich ab Tag 1 und ab ersten Operationen dem jungen, auszubildenden, neuen Nachwuchsärzten dann mitgeben. Und die können sich immer einen Double-Check praktisch absichern, okay, das ist die richtige Kurve, die ich hier säge, das ist die richtige Schnitthöhe, die ich säge, ich nehme nicht zu viel weg, nicht zu wenig und das ist ja ein Knie sehr dreidimensional. Ja, das macht es eben so schwierig, weil gleich zur Hüfte ist keine Kugel, sondern es ist ein Drehgleitscharniergelenk und ich muss am Ende auch die Prothese, die hat ein Rollgleitverhalten und wenn da was nicht stimmt, dann muss ich am Ende des Tages wahrscheinlich damit leben, dass der Patient nicht ganz so zufrieden ist und das kann der Roboter natürlich perfekt vermessen.
Wirklich faszinierend und toll. Also muss ich wirklich sagen, die Datentechnik ist sich auch weiterentwickeln, aber trotzdem auch für mich gut zu hören, dass das Handwerk trotzdem noch eine sehr, sehr große Rolle spielt. Jetzt hatten wir ja vorher kurz, haben Sie ja gesagt, Sie haben einen Decken und Schrank mit allen Implantaten drin, Größen in verschiedenen Millimeterbereichen. Sind das die personalisierten Prothesen, von denen immer wieder mal gesprochen wird, oder ist das mit den personalisierten eher eine Marketinggeschichte?
Sagen wir mal so, also da muss man ein bisschen vorsichtig sein, aber es gibt natürlich bestimmte Firmen, die will ich auch da gar nicht jetzt in Beschuss nehmen. Es gab einen Trend vor 10 Jahren, gerade so als die Navigation eigentlich schon etabliert war, da ging es sehr in Richtung individualisierte Prothese und da gab es verschiedene Stufen. Erst gab es individualisierte Präparationssysteme, das heißt Schnittblöcke, die wurden erstmal vermessen, da habe ich auch einige davon angewendet. PSI hieß es, das heißt eben personalisierte Schnittblöcke, die dann eingebracht werden mit Haltepins, wo ich dann eben nur noch die Säge einführen muss. Und dann ging es nochmal weiter, da ging es eben auf die individualisierte Prothese. Da gab es einen Riesenhersteller, der auch wirklich sehr, sehr starken Zuwachs hatte. Da war am Anfang auch ein Problem mit den Kosten. Ja, die Patienten mussten teilweise viele tausend Euro selbst übernehmen. Und wir hatten ein paar andere Probleme, dass die natürlich einige Wochen dauert. Gut, das ist bei den Wartezeiten oft nicht so schlimm gewesen. Das heißt, wir haben ein CT gemacht und dann wurde anhand des CTs, wurde praktisch dann das Ganze vermessen und dann ging es in der Regel nach Amerika und da wurde dann eine persönlich wirklich für diesen Menschen, für diese Seite zugeschnittenes Knie gefertigt und das kam dann eben und wurde dann so implantiert. Da darf natürlich auch nichts schief gehen. Das heißt, die Prothese darf nicht unsteril werden auf dem Weg dahin, beim Öffnen, in der Operation, was auch immer. Und da gab es dann auch wieder Studien, und nicht ganz einheitliche Studienlage, Mittlerweile musste auch schon eine von den Firmen wieder vom Markt gehen. Und da muss man sagen, das ist halt immer die Frage, ob sich das so durchsetzt. Es wird sicherlich auch weiterhin praktiziert, aber weniger wieder der Hype, sagen wir mal, ist abgeklungen, weil dann natürlich dann dieser Riesenhype mit den Robotern losging jetzt vor 5 Jahren.
Ja, also ich merke das auch, dass der Hype wieder leicht zurückgegangen ist. In der Wirbelsäule hat man sowas auch überlegt. Da wurden sogar überlegt, einen 3D-Drucker reinzustellen in die Kliniken. Hat sich auch nicht wirklich durchgesetzt bis jetzt. Ich glaube, dass wir in Deutschland sagen können, wir haben wirklich gute Firmen, die großen Zentren alle beliefern und die auch da wirklich eine tolle Arbeit machen in dem Bereich und sich da auch immer weiterentwickelt. Dann muss man auch, haben wir auch in einer Folge mit drin, mal wir hören von der Firmenseite, wie schwierig das eigentlich ist, dann am Ende so eine Prothese überhaupt auf den Markt zu bringen, was da alles für Zulassungskriterien und entscheidende Punkte dabei sind. Genau, das werden wir in einer anderen Folge mal besprechen.
Ich glaube, das ist nur ganz wichtig, es gibt immer Indikationen für solche Sonderanfertigungen oder auch eben für die Roboter heute. Das ist halt nur nicht die breite Masse. Und für die breite Masse, sage ich mal, häufig ist häufig, das ist eines, was man im ersten Semester lernt. Und der normale Patient kommt halt mit dem Standard, Knie in die Sprechstunde, vielleicht ein leichtes oder leichtes X-Bein, ist vielleicht ein- oder zweimal vorbarwert. Und der normale Patient profitiert halt Stand heute noch nicht, wenn er denn aber auch bei den Experten landet. Also wenn diese 3 oder 4 Faktoren erfüllt sind, Endoprothesenzentrum der Maximalversorgung, Top-Knie-Experte und normaler Patient, dann denke ich, dann kann man heute guten Gewissens sagen, er wird super bewährt werden, ohne jeglichen technischen Sonderleistungen.
Herr Dr. Köhne, wir haben es ja im Intro schon angeteasert. Das ist tatsächlich die spezielle Frage, die von mir kommt. Es ist ja ein Thema gewesen, das riesengroß in der Medienwelt und in der Sportwelt diskutiert worden ist. Lindsay Vonn hat eine Knieendoprothese bekommen und hat dann entschieden, sie fährt jetzt doch wieder Weltcup. Wie ist das möglich? Ist das ein Einzelfall oder ist das, werden wir das zukünftig wirklich häufiger sehen, weil eben die Prothesen so gut eingesetzt werden wie bei Ihnen oder weil es einfach das Material immer besser wird? Ist tatsächlich die Frage, die ganz speziell von mir kommt.
Ja, sehr nett. Das ist eine tolle Frage. Ich kenne den Sevon nicht gut und wir haben uns auch nicht die Nummern ausgetauscht, aber ich habe sie getroffen zum letzten bei der Weltmeisterschaft, bei der Ski-WM und da ist sie am Start gegangen und ich kenne ihren Physio. Und natürlich war das die Frage, die umtreibt. Das war auch die Frage um die WM insbesondere. Das wird auch die Frage nächstes Jahr sein, wo sie bei Olympia sicherlich eine ganz tolle Performance hinlegen wird. Und natürlich folge ich auch Lindsay Vonn in den sozialen Medien. Und ich habe da, deswegen darf ich es auch heute so erzählen, da natürlich genau beobachtet, was sie gepostet hat. Und sie hat alles ganz präzise in ihrem Instagram-Profil. Das heißt, sie hat die Operationsvorbereitung, sie hat die Gründe, sie hat Interviews mit ihrem Arzt. Und dieser amerikanische Kollege hat ihr einen Teilgelenkersatz eingesetzt. Einen außenseitigen Teilgelenkersatz. Das ist schon mal ganz wichtig. Wir hatten ja vorher das Thema schon mal, 13% der Menschen in Deutschland haben die Möglichkeit, nur Teilgelenke zu kriegen, weil sie nur innen oder außen kaputt sind. Bei Lindsay war es außen, was ganz typisch ist. Nach Kreuzbandverletzungen geht das Knie außen schneller kaputt als innen, weil eben bei dem Unfall damals schon Knorpel abgesprengt worden war. Sie hat auch viele Operationen im Vorfeld und sie hatte so starke Schmerzen, dass sie einfach am Ende nicht mehr Skifahren konnte, weil der Knorpel weitestgehend abgenutzt war an vielen Stellen. Und dann ist die Entscheidung bei ihr, finde ich, total nachvollziehbar. Und dann hat sie einen Teilgelenkersatz bekommen, übrigens mit Roboter. Und das ist perfekt gelaufen. Und das ist wirklich bei ihr in der Heilung, wenn man so sieht, die ganzen Wochen danach keine einzige Komplikation aufgetreten. Und dann kam sie ins Spiel. Und das haben wir vorher schon mal gesagt. Also sicher super Job vom Arzt. Gute Indikation, weil sehr schwer fortgeschrittener Zustand. Viel zu jung, weil 40. Aber immer schon ein Ausnahmetalent, was den Muskel angeht. Also die Fitness, die Athletik von Lindsay Vonn ist sicher weitaus besser als von allen Durchschnittsmenschen und sicher auch innerhalb des Ski-Weltcups oder der Profisportregion bei den Damen relativ exotisch. Und dieses hat es ihr ermöglicht, am Anfang ist sie ja mit Schiene unterwegs gewesen, teilweise jetzt sogar ohne Schiene, dass sie wirklich auf Höchstleistungen zurückkehrt. Darf aber nicht vergessen, das Ganze ist jetzt gerade mal ein Jahr her und wir wissen natürlich alle nicht, was passiert. Ich würde sagen, ich würde es nicht empfehlen, aber ich kann es nachvollziehen. Ich glaube, es kann funktionieren, aber ich glaube nicht auf Dauer. Und ich glaube, da gibt es auch viele Kollegen, haben auch schon Interviews in anderen Magazinen gehabt und teilweise Streitgespräche zwischen mir und anderen Experten. Ich glaube, man muss jedem Menschen auch da lange überlegen lassen und die Chance geben, das so zu praktizieren. Es gibt ja auch für Lindsay Vonn eine Rückzugsmöglichkeit, wie für alle. Das heißt, es wäre zwar schade, wenn sie in wenigen Jahren vielleicht schon eine Lockerung erfährt durch die Überbelastung, weil empfehlen würden wir auf keinen Fall Skirennsport. Die Erschütterungen, die Impact-Sportarten, die sind absolut nicht empfohlen. Sie sind aber technisch möglich. Und wenn ich einem Patienten sage, du kannst wieder Skifahren ab in 6 Monaten, dann heißt es noch lange nicht, ich finde es gut, dass du es machst und es wird gut lange gut gehen. Das heißt, können heißt ja nur theoretisch können, das zeigt sie. Theoretisch ist es möglich, bei dem Kunstgelenk-Ski zu fahren, auch für uns übrigens, Breitensportler. Es ist nicht wahrscheinlich von langer Haltedauer. Sie wird frühzeitige Lockerung erfahren, wahrscheinlich. Aber sie hat die Möglichkeit dann spätestens mit einer Wechselendoprothese, dass sie normales Doppelknie kriegt, vielleicht in 5 Jahren oder in 10 Jahren, wäre zumindest noch, sag mal, die Kuh wieder vom Eis. Aber die Frage ist dann, was sagt sie dazu? Und zum Zweiten, sie wird nur noch ein Jahr Skifahren, sagt sie heute zumindest. Das heißt, sie hat es dann am Ende über 1,5 Jahre praktiziert. Also sie ist sich schon bewusst, dass es nicht für 10 Jahre halten wird.
Vielen Dank, Herr Dr. Köhne. Wirklich perfekt erklärt. Ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer und vor allem auch ich haben jetzt eine bessere Einschätzung darüber, weil das ja tatsächlich sehr groß medial auch Thema war, wie das überhaupt funktioniert. Und ich habe auch gehört von Kollegen von Ihnen aus anderen Städten, dass plötzlich die Frage viel, viel häufiger kam, kann ich wieder Skifahren? Wir reden bei dem einen vom Freizeitskifahren und beim anderen vom Weltcup. Das sind natürlich auch nochmal 2 Unterschiede, eine ganz, ganz andere körperliche Belastung. Aber wirklich super erklärt. Ich bin gespannt, was dann so nach Olympia sein wird, ob sie dann da ihren Rücksel bekannt gibt. Aber auch faszinierend zu sehen, was eigentlich heutzutage medizinisch möglich ist. Ich glaube, vor 20 Jahren hätte man sich das niemals vorstellen können, dass jemand das so macht. Dr. Köhne, lassen Sie uns mal in die Zukunft gehen. Was wünschen Sie sich denn für die Zukunft der Knieendoprothetik?
Also ich denke, wir können in der Endoprothetik sicherlich aktuell zumindest auf kurzfristige Zeit am meisten über die Robotik gewinnen. Ich denke, die Ausbildung der Operateure ist jetzt schon gut, die ist auf einem hohen Niveau. Klar kann man noch mehr und noch mehr speziell ins Detail gehen, aber die Firmen und auch die Fachgesellschaften bieten so tolle Kurse an. Ich denke, dass alle, die in 10 Jahren Knieoper werden, sind Profis. Die werden alle viele 100 im Jahr machen. Und es wird auch deutschlandweit so sein, dass man einen Zugang hat zu so einem Experten, der mindestens 100, 200, 300 Gelenke im Jahr operiert. Und ich würde viel weiter reingehen. Ich glaube, es wird mehr in Richtung gehen, wie kann ich denn verhindern, dass eine Endoprothese entsteht? Weil ich glaube, da gibt es schon sehr viele interessante Sachen zur Vorbeugung. Es gibt viele Sachen, die noch einen Aufklärungsbedarf haben. Es gibt Sachen, die vielleicht wie heute die Plättchen, PRPs, plättchenreiches Plasma oder die Stammzellen, die vielleicht in Zukunft da kommen werden. Aber ich glaube, die Endoprothese per se, das kann ich mir gar nicht anders vorstellen, als so wie es heute ist. Weil ja, das stellt ja den künstlichen, stellt den originalen Knorpel nur so her, wie es jetzt früher war. Das heißt, also die Formen, ob die Materialien sich da nochmal ändern, aber da glaube ich, solange ich zumindest jetzt noch 20 Jahre Knieprothesen einsetzen werde, wird das so der Shape sein, den wir einbauen. Die Instrumentarien sicher nochmal filigraner, feines Schmerzmanagement, da wird sicher sich überall was tun. Vielleicht auch medikamentös. Wir haben jetzt auch noch ein Medikament gerade vor einigen Jahren erst etabliert. Das ist ein Blutstillungsmedikament, was wir dem Patienten über die Venen verabreichen, wo er viel weniger nachblutet. Mhm. So Sachen. Da glaube ich, weil dann wächst wiederum die Endoprothese besser ein. Weil das Hauptproblem der Prothesen sind ja nicht die Prothesen selbst, sondern also nicht das Metall, sondern das ist drumherum. Also Nummer eins, meine ganz, ganz große Angstgegner ist die Infektion. Die werde ich wahrscheinlich, solange ich zumindest lebe, nicht 100% verhindern können. Nummer zwei ist die Vernarbung. Die werde ich auch. Da gibt es einfach Menschen, die neigen dazu, die sind vorbariert, da sind bestimmte genetische Faktoren. Und da gibt es einfach auch die Möglichkeit des Overusings. Und wenn wir natürlich dann Leute haben, die vollkommen ahnungslos und sagen wir mal, unvernünftig mit dem Gelenk umgehen, da wird es immer irgendwo auch Probleme geben. Und deswegen, ich glaube, da kann man einfach nur die Aufklärung nennen, die Ausbildung nennen. Das Management drumherum, das wird sicher nochmal 20-30% schneller alles gehen und wir werden sicher auch in einigen Jahren eine ambulante Knieprothese Deutschland sehen, wird 100% kommen, aber sagen wir so, das grobe Shape, ja, was sich da in den letzten 40, 45 Jahren so immer weiterentwickelt hat, aber in ganz kleinen und feinen Schritten. Es wird so weitergehen, aber jetzt eine bahnbrechende Änderung, glaube ich, eher in der Technik, wie sie eingesetzt werden und nicht in der Prothese selbst.
Herr Dr. Köhler, jetzt haben wir vom Kühlpatienten oder vom viel Anhörigen der Patienten gehört. Was treibt denn den Dr. Köhler weiterhin an, auch nach 2500 Knie-OPs?
Also ich würde sagen, 2500 sind es ja nur Endoprothesen.
Ja.
Also es sind nochmal ungefähr, sagen wir mal so 4000 Kreuzbänder und nochmal 2.000 bis 3.000 Meniskusoperationen jetzt. Ich bin ja 2013 als, sagen wir mal, Oberarzt dann in OCM eingestiegen und dann 2017 als Partner und Inhaber und seitdem sind es eigentlich seit 2013.000 Knie-OPs im Jahr. Ich sage schon ganz klar, ich war immer schon Fan von Perfektionismus. Und das kann ich jetzt in den letzten Jahren sagen, ist mir jetzt so weit gelungen, dass ich wirklich jede Operation, bevor ich sie beende und den Schlussstrich drunter ziehe, die letzte Naht setze, sagen kann, okay, ich habe das Beste rausgeholt, was jetzt heute möglich war für den Patienten. Physiosituationen, die werden nicht alle gleich gut. Wir haben immer noch Probleme und das reicht uns ja zu Sachen wie Thrombosen, Wundheilungsstörungen, Komplikationen, die sind nicht in menschlicher Hand. Sag mal, schicksalshafter Verlauf. Und wenn ich das alles weiß, dass es ohnehin schon ein Restrisiko bleibt, dann will ich zumindest in meinem Teil alles perfekt machen. Und ich glaube, das treibt mich jeden Tag an, wie beim Joggen. Sag mal so, da gibt es ja Leute wie ich, die laufen fast immer die gleiche Runde und schauen immer so ein bisschen, bin ich hier 20 Sekunden schneller geworden und wie ging es mir heute hier? So, die Wetter ist, mal ist das Wetter anders, mal regnet es, mal schneit es und mal ist es sommerlich warm. Aber trotzdem macht die Runde immer gleich viel Spaß, weil ich ja danach die Genugtuung habe, dass es einfach gut war. Und so ist es auch bei mir, wenn ich nach Hause fahre, nach in der Regel sind 7 bis 8 Knie-OPs pro Tag. Und da muss man schon sagen, das ist unglaublich toll, den Patienten auf so einem hohen Niveau zu operieren. Und aktuell treibt mich an, natürlich schon auch wenig alles kennenlernen darf. Und das bin ich persönlich stolz drauf und dass sich schon auch mein Patienten gut verändert hat und dass ich natürlich da bin für alle normalen Patienten, wie vielleicht aus der Nachbarschaft, aber es kommen einfach auch teilweise internationale Gäste jetzt zu mir nach München und das freut mich enorm, wenn ich dann einfach Leute, die ich sonst vielleicht nicht kennengelernt hätte, über meine Passion und Profession, über meine Liebe zum Knie und über meine Präzisionsliebe jetzt heute kennenlernen darf und dann meistens in engen Austausch bleibe. Es sind mittlerweile 2800 Telefonnummern bei mir im Handy und das sind ganz viele Leute, die auch das natürlich multiplikatorisch weitertragen oder mir dann einfach auch weiterhin an ihrem Leben teilhaben lassen, indem ich Fotos bekomme, wie die sich mit dem neuen Kniegelenk dann international bewegen und was die machen. Ich habe hier hochrangige Politiker als zum Beispiel auch aus Bayern und aus Deutschland, die, wo ich dann sehe, jedes Mal mit dem Fernsehen sehe, Mensch, toll, das hat ja alles super hingehauen. Oder wenn ich Leute sehe, Rockstars auf der Bühne, wenn ich sehe, Mensch, die springen dann wieder rum und füllen Arenen mit 50, 100.000 Leuten. Und das ist schon, das ist nochmal so eine andere Stufe, auch wenn natürlich jeder gleich ist für mich, 100%. Aber das gibt, sagen wir mal, dieser Passion und dieser Profession nochmal so einen ganz persönlichen Kick.
Auf jeden Fall ist es wahnsinnig schön und ich kann unseren Zuhörern nur sagen, wenn ihr gerade das Gesicht gesehen hättet von Dr. Köhne, mit was für einer Begeisterung er das geschildert hat und mit wie viel Herzblut. Es ist wirklich schön zu sehen, dass es Ärzte wie Sie gibt, die sich vor allem auf so einen speziellen Bereich und so einen wichtigen Bereich vor allem, weil da ist ja der Großteil des Körpers drauf, dass es sie gibt und dass sie das machen. Herr Dr. Köhne, auch für Sie, wir haben am Ende immer unsere Abschlussfrage.
Zwischen Visite und Vision. Das Fachliche darf gehen, das Persönliche darf bleiben. Was war Ihr schönster Moment im Klinik- oder Praxisalltag?
Also der schönste Moment war eigentlich, darf ich zwei Momente nennen. Ich würde anfangen mit meinem Top 1 und danach gibt es auch noch Top 2. War die Knieoperation, die Endoprothese meines Vaters. Und mein Vater ist mir wahnsinnig wichtig. Ich habe ein sehr enges Verhältnis zu ihm und auch zu meiner Mutter und zu meinem Bruder. Und habe meinen Vater jahrelang schon begleitet. Er war damals schon Patient bei mir und hatte sich einen Schienbeinkopf gebrochen, mal beim Skifahren. Wir sind in Österreich seit über 20 Jahren und da war das passiert. Und dann haben wir ihn damals behandelt, ganz schlechte Kernspinnaufnahmen. Aber ich wusste schon, bin gespannt, wie lange es gut geht mit dem Knie. Und irgendwann wird er sicher mal Probleme kriegen. Und irgendwann war es da soweit. Und dann haben wir eben lange überlegt, wann wir es machen. Ich habe diesen Prozess mit ihm begleitet. Und dann hat er sich zum 70. Geburtstag entschieden und wenige Wochen später haben wir dann das neue Gelenk eingesetzt. Und das war für mich dann der Moment, mit ihm aufzustehen, das war schon gleich im Aufwachraum. Wir sind dann auch mit der neuen LIA-Methode operiert. Wir sind dann gleich 2 Stunden danach im Aufwachraum 2 Schritte gelaufen. Das war wahrscheinlich somit der bewegendste Moment, weil ich Teil davon war als Hilfe. Ich habe jahrelang schon geübt, um praktisch vorbereitet zu sein auf diesen Moment. Ich habe lange überlegt, ob ich es selbst durchführen will und habe dann lange gehadert, dachte mir aber, ich vertraue mir, ich vertraue meinen Künsten und ich vertraue im Endeffekt auch darauf, dass ich es bei meinem Vater gut hinkriege. Und er ist auch ein unglaublich, sagen wir mal, er war genau dieser Idealpatient, den wir vorher hatten. Also da habe ich gesagt, es wird auch gut werden. Und das war schon, und da war man ein Jahr später das erste Mal Skifahren zusammen. Und jetzt machen wir nur 2 Stunden immer an Weihnachten. Und ansonsten geht er mit seiner Lebensgefährtin Skifahren auch nicht mehr 6 Stunden, aber so 1-2 Stunden am Tag macht er das vielleicht 10-mal im Jahr. Und das ist, sagen wir mal, der Moment, der mich persönlich am meisten bewegt hat. Und medizinisch, fachlich am meisten, glaube ich, der Wechsel aus der Unfallchirurgie in die Orthopädie. Weil da kommt ja diese Perfektion raus. Ja, ich war immer so latent überfordert in der Unfallchirurgie, weil ich meinem Perfektionismus nicht gerecht werden konnte. Und ich habe jedes Mal neue Situationen, jedes Mal war der Knochen anders gebrochen, jedes Mal war mit Durchspießung, ohne Durchspießung. Und das war oft auch nicht ideal versorgt natürlich, weil ich erstens in der Lernkurve war. Und zweitens natürlich, man kann sowas nicht perfekt versorgen. Ja. Und das sind desolate Zustände, da gibt es nur darum, dass er überhaupt wieder laufen kann, wenn es zertrümmert ist, wenn es mehrfach gebrochen ist. Und dann kam dieser Weg in die Elektivchirurgie, Endoprothese, Knie, Kreuzband, Meniskus. Und dann habe ich gedacht, wie schön, ist alles planbar, ist eigentlich alles immer gleich. Und die Ergebnisse wurden auf den Schlag um ein Vielfaches besser. Und ich glaube schon, dass auch wichtig ist, dass wir Ärzte Menschen bleiben. Und für mich ist es deswegen so schön, weil jetzt kann ich mit einem sehr guten Gefühl schlafen. Ich bin immer noch nervös, bei gewissen einzelnen natürlich Personen. Aber ansonsten bei der breiten Masse kann man da relativ cool reingehen. Man weiß, das haben wir 100-mal geübt, das läuft immer gleich. Und das Ergebnis ist wirklich reproduzierbar gut. Ich kann den Patienten vorher anschauen und kann ihm 100% versichern, ich bin da, ich kriege das hin. Und auch danach in die Augen schauen, weil wenn irgendwas auftritt, dann war es eine schicksalshafte Sache. Und meistens nicht, weil ich einen schlechten Tag hatte.
Ist auf jeden Fall wirklich sehr schön zu hören, wie sie es auch darstellen und wie sie es auch sagen. Und es ist wirklich Hut ab davor, das kommt ganz, ganz selten vor, dass man das überhaupt macht. Man sagt ja immer, Eltern sollte man selbst nicht operieren oder Familienangehörige. Das zeigt auch die gewisse Größe und auch ein gewisses gesundes Selbstbewusstsein, das zu machen und dass es am Ende auch alles so gut gegangen ist und gut geworden ist. Und ich kann mir das gut vorstellen, das, was wir als letztes angedeutet haben, mit der Unfallchirurgie in die Orthopädie, das ist tatsächlich so. Ich glaube, das ist ein riesengroßer Unterschied, unfallchirurgisch was zu versorgen und orthopädisch. Da sind sie dann doch eher der Künstler. Herr Dr. Köhne, zum Abschluss. Dr. Köhne, herzlichen Dank für Ihre Zeit, Ihre Expertise und Ihre Offenheit. Wir haben heute gelernt, ein neues Knie ist keine Standardlösung, sondern eine Entscheidung mit Tragweite. Im wörtlichen Sinne, es geht nicht nur um Implantate, OP-Technik und Reha-Pläne, sondern auch um Vertrauen, Haltung und echte Kommunikation. Danke, dass Sie uns mitgenommen haben in Ihre Praxis, in den OP-Saal, und ein kleines bisschen auch in Ihre eigene Kniegeschichte. Denn genau das macht Medizinwissen greifbar. Wenn es nicht nur erklärt, sondern erlebt und ehrlich geteilt wird. Ob Spitzensport, Spaziergang oder Skilift. Sie bringen Menschen zurück in Bewegung. Und das mit Präzision und Menschlichkeit. Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute für Ihre Patientinnen und Patienten, Ihr Team und natürlich Ihren eigenes Knie. Danke, dass Sie heute bei uns waren und bis zum nächsten Mal bei Zwischen Visite und Vision.
Das war Zwischen Visite und Vision, Medizin im Gespräch. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn du unseren Podcast abonnierst, weiterempfiehlst und natürlich wieder reinhörst. Hier sprechen wir mit Menschen, die Medizin leben. Über Herausforderungen, Chancen und das, was wirklich zählt. Vertrauen, Wissen und der Blick nach vorn. Du findest uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen sowie auf Instagram unter @zwischenvisiteundvision, wo wir dir spannende Einblicke und Updates zu den kommenden Folgen bieten. Noch näher dran bist du über unseren WhatsApp-Kanal. Oder du schreibst uns einfach direkt an kontakt@zwischenvisiteundvision.com. mit deinen Fragen, Themenwünschen oder Anregungen. Bleib gesund, neugierig und offen für neue Perspektiven. Dein Podcast-Team zwischen Visite und Vision, Medizin in Gespräch.